brauche dich, ja, ich brauche dich, ich muss dich immer haben. Das ist ein Gebet und wir kommen ohne Jesus nicht aus. Und hier ist mein Thema, nur in Gott, in Jesus ist das Leben verborgen. Dort kann man was finden, dort kann man was entdecken. Das ist das Thema von heute Abend. Ich möchte dann für Freitag ganz herzlich einladen, versiegelt mit dem Heiligen Geist. Und dann am Samstag wird das Thema sein, die Endzeitmenschen. Wir sind nicht Urzeitmenschen, sondern Endzeitmenschen. Also wir sind für die Endzeit bestimmt und leben für die Endzeit. Und wir sind mittendrin in der Endzeit. Und das, also am Sonntag wird das Thema sein, lass dich nicht verdrängen. Es gibt Leute, wenn so irgendwo ein Kreis ist, wo man diskutiert, irgendwie stellen sich manche Leute im Mittelpunkt und du bist irgendwo am Rand. Du bist verdrängt. Aber das passiert praktisch im Leben. Und warum passiert das und wieso passiert das und wie kann man das verhindern? Darüber werden wir sprechen. Nur in Gott, in Jesus ist das Leben. Welches Leben? Also Leben tun wir so oder so. Aber welches Leben? Das ewige Leben, das bleibende Leben, das göttliche Leben. Hier auf dieser Erde haben wir das biologische Leben, das natürliche Leben, das sichtbare Leben. Und hier brauchen wir natürliche Mittel zum Leben. Aber wir bestehen nicht nur aus Körper, dass wir nur essen und trinken, sondern das Reich Gottes ist Friede und Freude im Heiligen Geist. Alle Menschen haben ein biologisches Leben. Das Leben unterscheidet sich gar nicht groß von den Tieren. Also wir haben ähnliches Leben wie die Tiere draußen in der Natur. Wir kämpfen um unsere Existenz, um Überleben. Aber wir haben noch etwas in uns, was uns von den Tieren unterscheidet. Und das ist die Seele und der Geist. Dieses Ich, diese Persönlichkeit. Dem Hund wird zum Beispiel nie einfallen, beim Herrchen 5 Euro zu klauen und zum Metzger zu gehen. Aber uns Menschen fallen solche Dinge ein. Und wir können das kombinieren, wir können irgendwie da gucken, wie kann ich das Beste vom Leben abschneiden. Alle brauchen Lebensmittel, also alles lebt von dir, Herr, heißt es einmal in den Psalmen, alles kommt zu dir und alles geht von dir aus. Also der Herr ist die Quelle aller Dinge des irdischen Lebens oder des geistlichen Lebens genauso. Der Sinn des Lebens ist mehr als nur Zeitvertreib, als nur Hobby. Also nur irgendwie mit Dingen sich zu beschäftigen, vergänglicher Art. So, die Bibel sagt uns, dass man, Jesus sagt, ich lebe und ihr sollt auch leben. Und über dieses Leben möchte ich heute sprechen. Wenn du die Gottlosen anschaust, die leben auch. Und die leben gar nicht so schlecht. In Psalm 73, da heißt es, als ich die Gottlosen sah, wie es denen so gut geht. Sie haben alles, was sie brauchen. Denen fehlt es an gar nichts, fast gar nichts. So, sie haben alles. Und dann sagte Asaf, der Dichter, bis ich ging ins Heiligtum, da merkte ich den Unterschied. Da ist ein Unterschied zwischen den Gottlosen und den Gerechten, den Gottesfürchtigen und dem Bösewicht. So, Psalm 73, Vers 3, denn ich ereiferte mich über die Ruhmredigen, die Stolzen, die Angeber, als ich sah, dass es den Gottlosen so gut geht. Ich ereiferte mich. Und wie oft werden wir wütend über die Gottlosen und sagen, warum lässt du, lieber Gott, Sonne scheinen über die Ungerechten? Warum drehst du ihnen nicht den Hahn zu? So. Der reiche Mann und der arme Lazarus. Jesus erzählt eine interessante Geschichte. Und diese Geschichte zeigt uns, dass irgendwo eine Wende mal kommt. Dass mal anders wird. So, der reiche Mann erlebt hier das Leben, genießt hier das Leben, lebt im Purpur, lebt herrliche Tage und dergleichen. Und erst nach dem Ableben stellt sich raus, was war das Leben wert? Und der arme Lazarus, der nur von Brosamen lebte, die vom Herrn Tisch fielen und die Hunden, seine Wunden leckten, dieser Lazarus plötzlich hat er ein erfülltes Leben, während der andere ein unerfülltes Leben, ein leeres Leben hat. Nicht einmal, dass er seine Lippen benetzen konnte. Und dann auch seine Gebete wurden nicht erhört. Schick den Lazarus zu meinen Brüdern. Also nach dem Ableben entscheidet sich, was dieses Leben gewesen ist. Kompliziert, aber lass uns darüber nachdenken. Nach dem Ableben entscheidet sich das Leben, was das Leben hier unten gewesen ist. Wenn das ganze Leben nur Genuss gewesen ist hier auf dieser Erde, wir sollen nicht glauben, dass es drüben auch dann genauso weitergeht. Was wir hier verzichten, was wir hier aufgeben, das gewinnen wir drüben. Erst nach dem Ableben zeigt sich der wahre Lebensinhalt, zeigt sich, was der Mensch überhaupt gewesen ist. So, wenn jemand stirbt, dann merkt man, was man an ihm gehabt hat, was für eine Lücke er zurücklässt. So, die Gerechtigkeit kommt erst nach dem Tod. Hier in dieser Welt erlebst du nur Ungerechtigkeit, nur Lieblosigkeit, nur Hass und Neid. Aber dann kommt der Tag X, wo man erntet, was man gesät hat. Da ist ein Bauer gewesen, der hat seinem Knecht gesagt, geh aufs Feld und sehe Gerste. Und der hat sich nicht viel dabei gedacht und hat Hafer genommen und Hafer ausgesät. Und als der Erntetag kommt und der Bauer das Feld besieht und sagt, Knecht, was hast du gemacht? Du hast Hafer gesät und nicht Gerste, wie ich dir befohlen habe. Dann sagte mein Herr, ich mache das genauso wie du. Weißt du, du kannst auch nicht Ungerechtigkeit sehen und Gerechtigkeit ernten. So passiert es. Das, was der Mensch sät, das erntet er. Unser Lebensinhalt ist nach dem Tod erst offenbar, zeigt sich, was unser Leben gewesen ist, womit wir uns die ganze Zeit rumgetrieben haben, was wir beschäftigt haben, was es wirklich gewesen ist. Es kommt alles ans Licht. Die Bibel sagt, es wird alles offenbar. Der Wiedergeborene, der Gerechte, lebt nach dem Tod, nach seinem Ableben lebt er weiter. Also das Leben geht weiter, ist nicht das Ende hier. Der Lebensinhalt eines Menschen, sein Wert und seine Ideale sind nicht der Körper, sondern der Geist und die Seele. Und das, was er gesät hat hier, weißt du, du kannst nicht Gerste oder Hafer sehen und Gerste ernten. Das ist unmöglich, ein Ding der Unmöglichkeit. Wir leben nach ewigen Gesetzen und das gilt für alle Menschen, Christen wie Nichtchristen, Gläubige wie Nichtgläubige. Alle Menschen müssen sterben, so wie das Weizenkorn, und damit sie aufgehen. Und dann offenbart sich, war es ein guter Weizen, gutes Korn, gutes Getreide, gute Samen. Und das, was nicht stirbt, das verdirbt, wenn es stirbt. Sterben. Im Psalm 90, Vers 12, da heißt es, lehre uns bedenken, Herr, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Und wir sollten nachdenken über den Sinn des Lebens. Was ist mein Sinn? Was ist der Sinn des Lebens? Wofür lebe ich denn? Lebe ich nur für die Arbeit, nur fürs Essen, nur fürs Vergnügen, nur um meine Bedürfnisse zu decken? Oder hat das Leben mehr Wert? Unser Leben besteht aus vielen Verwandlungen, viele Veränderungen, viele Dinge, die so plötzlich werden, plötzlich offenbar werden, ständig loslassen, uns begegnen Dinge. Wir machen Erfahrungen mit Dingen und jetzt heißt es, wie entscheide ich mich? Wie beurteile ich die Dinge? Galater Kapitel 2, Vers 20. Ich lebe, sagt Paulus, aber doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich in dem Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich lebe, doch was ist mein Leben wirklich? Christus lebt durch den Paulus, Christus manifestiert. Was wäre Paulus, wenn er Christus nicht gedient hätte, die Gemeinde, das Reich Gottes nicht gebaut hätte, was wäre von ihm übrig geblieben? Ja, da war ein junger Mann mal, der hat irgendwas aufgebaut, hat Zelte geflochten oder gebaut und Teppiche geflochten. Das war er, aber nein, er hat Spuren zurückgelassen, dass sogar nach 2000 Jahren wir in diesen Spuren gehen können. Sein Leben hat sich also verewigt. Sogar, dass die Dämonen sagen, Jesus kennen wir und Paulus wissen wir, wer seid ihr? Wer Gott kennt, einen gnädigen Gott hat, der lebt richtig. Wer Gott kennt, der hat keine Angst vor dem Sterben, der weiß, dieses Leben ist vergänglich, da nehme ich nichts mit. Chinesen sagen, das letzte Hemd hat keine Taschen. Das letzte Hemd hat keine Taschen. Was nehmen die Leute mit in der Ewigkeit? So ein Millionär, Multimillionär oder Milliardär. Bill Gates, was wird er in der Ewigkeit mitnehmen? Seine Computer? Dort braucht man keine Computer im Himmel. Er gestorben ist und deshalb, weißt du, wir sollten nachdenken, was ist Sterben? Sterben müssen wir jetzt schon, bevor wir sterben. Und was ist das? Wie sterbe ich, bevor ich sterbe? Hast du schon mal drüber nachgedacht? Ich muss sterben, das ist klar, das wissen wir. Ich muss gekreuzigt werden. Ich muss mit Christus begraben werden und mit Christus auferstehen zu einem neuen Leben. Aber wie macht man sowas? So, der Gestorbene hat keine Rechte mehr. Dem ist alles egal. Kannst ihn loben, kannst ihn verteufeln, kannst ihn verdammen, kannst ihn in den Himmel heben. Der hört es gar nicht. Der nimmt es gar nicht wahr. Der hat ausgekämpft. Der tut nichts mit der Gestorbene. Der liegt da irgendwo im Leichenhaus oder im Sarg oder unter der Erde oder wird im Ofen gesteckt und dann zur Asche. Was bleibt vom Leben zurück? Manchmal nur noch ein paar Pfund. Der gestorben ist, für den ist alles schon getan, müssen andere arbeiten für den, ihn entsorgen, mit dem sich beschäftigen. Also der beschäftigt sich nicht mehr mit sich selbst. Und das ist jetzt das Geheimnis, wenn du das entdeckt hast. Wenn ich gestorben bin, ich beschäftige mich nicht mit mir selber. Ich lebe nicht mehr für mich selbst, sondern ich lebe jetzt aus der Gnade Gottes. Ich lebe aus der Liebe Gottes. Wer an Jesus glaubt, der hat sich selbst aufgegeben. Versteht mich richtig? Und dann erst recht beginne ich mein Leben zu leben, in der Gnade und der Kraft Gottes. Wenn ich mich selbst aufgegeben habe, wenn ich mich selbst nicht mehr so wichtig nehme, wenn ich mich nicht so ernst nehme, mich hat man beleidigt, mich hat man abgelehnt, mich hat man nicht gegrüßt, mich hat man, was weiß ich, was man mit mir gemacht hat. Weißt du, dann kann man mit dir machen, was man will, du lebst weiter und sagst, nach mir die Sinnflut, gute Nacht. Ja, du lebst großzügig. Jesus sagt, wer an mich glaubt, der wird leben, obgleich er stürbe. Johannes 11, Vers 25. Der wird leben, obgleich er stürbe. Und deshalb, dieses Gestorbensein ist, dass mir alles egal ist. Es klingt hart, was ich sage, es klingt atheistisch, was ich sage, aber weißt du, wenn du mit Christus gestorben bist, ist dir egal, was die Leute über dich denken, ist dir egal, was die Leute über dich sagen, ist egal, was die Leute dir antun, ist dir egal, wie die dich verletzen, das berührt dich gar nicht. Das ist Gestorbensein in Christus. Johannes 1, Vers 4 sagt, in ihm war das Leben. Wer dieses Leben einmal begriffen hat, das Leben, das aus Gott kommt, der lebt in einer ganz anderen Dimension. Unser Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes, heißt es in der Bibel. Deshalb, von hier aus wird alles dirigiert. Im Tempel Gottes, da geht es anders zu als im Gasthaus. Geht anders zu als draußen in irgendwo in einem Büro. Im Tempel Gottes, da regiert Gott und hat Gottes Sagen. Dort ist Gott gegenwärtig. Und unser Leib ist eine Außenstation des lebendigen Gottes. Und wir dienen Gott. Und alles andere ist uns innen wichtig. Wenn du ins Heiligtum gehst, schaltest du alles ab, nimmst nichts mit. Du gehst allein zu Gott. Wir sind allein von Gott hergekommen, mit nichts und gar nichts. Und wir gehen wieder allein zu Gott, ohne nichts und gar nichts. Und deshalb, aber wir hängen so an diesem Materiellen, an diesem Vergänglichen. Das ist mein Haus, mein Auto, mein Mann, meine Frau, meine Kinder, meine Arbeit, meine Gemeinde. Nein. Da vergisst du alles, alles egal, du bist gestorben. Diese Dinge zählen für dich nicht mehr. Und erst wenn wir uns nicht mehr wichtig nehmen, sind wir erst wichtig. Erst wenn wir aufgehört haben zu kämpfen, dann beginnt der wahre Kampf des Glaubens. Dass ich nichts tue, das macht der Herr für mich. Gott hat allein die Unsterblichkeit, 1. Timotheus Kapitel 6, Vers 16. Und durch Jesus kam diese Unsterblichkeit, das göttliche Leben in uns, in diese Welt. Und alle, die jetzt Jesus berühren, Jesus aufnehmen, haben auch Unsterblichkeit. Sind angesteckt, sind radioaktiv praktisch, sie strahlen. Das göttliche Leben kam durch den Heiligen Geist und durch Jesus Christus in diese Welt zu uns. Und jetzt derjenige, der mit Gott lebt, ist total anders, ganz anders als alle anderen Menschen. Als die ganze Masse. Der Gläubige hebt sich von der Masse ab. Der geht nicht nach der Masse. Ihn interessiert auch die Masse gar nicht viel, was die anderen machen. Er weiß, was er tut, weil er von Gott eine Vision hat für sein persönliches Leben. Das Leben hat Gott ihm gegeben. Johannes 5, Vers 26. Der Vater hat dem Sohn gegeben, das Leben zu haben in sich selbst. In ihm war das Leben. Der Sohn hat das Leben, göttliche Leben in sich selbst. Und deshalb, dein wahres Leben ist in dir selbst, nicht woanders. Das göttliche Leben ist nicht irgendwo in der Kirche, in der Gemeinde oder irgendwo in einer Organisation. Nein, das wahre Leben ist in dir selber. Wenn du das verstanden hast, hast du sehr viel verstanden. Ein Weizenkorn hat das Leben in sich selbst. Von sich selbst geht er auf. Sobald es in die Erde fällt, geht es von sich auf. Das Weizenkorn wächst von sich selbst. Weißt du, das ist so wichtig, von sich selbst. Manche Leute sagen, der Herr muss das tun. Nein, es ist schon alles in dir hineingelegt, durch die Gnade Gottes, durch den Heiligen Geist, durch Jesus Christus. Und du gehst mit dir selber auf. Du entwickelst dich aus dir selbst. Das ist ein Geheimnis, weil wer das versteht, aus sich selbst zu entwickeln, aus sich selbst Christ zu sein, da brauchst du nicht Oma und Opa und Tante und Onkel, der dir hilft und die unter die Arme greift, bitte helfen Sie. Also etwas, was ich gelernt habe, den Leuten zu sagen, Leute kommen zu mir und sagen, bete für mich. Die Leute sollen selber beten, selbst den Mund aufmachen, selbst aus sich selbst zu Gott rufen, aus sich selbst. Nicht, dass jemand für sie betet, wenn andere für andere beten, erreichen sie gar nichts. Wenn ich nicht aus mir selber bete, aus mir selbst etwas unternehme. So ein Weizenkorn oder egal was es ist, ein Apfelbaum steckst in die Erde, in diesem kleinen Apfelkorn ist das ganze Leben, der ganze Baum, Stamm, Krone und Wurzel und aus sich selbst bringt er dann Äpfel. Da kann der Bauer fuchteln, so viel er will. Da können die Leute reden, was sie wollen über den Baum. Der Baum, der Apfelbaum bringt seine Frucht zu seiner Zeit, wenn er soweit ist. Bringt natürlich nicht gleich die ersten 3 Jahre Frucht. Und so viele Christen denken, in den ersten 3 Jahren, da muss ich sofort aktiv und feurig und brennend sein im Herrn. Nein, 3 Jahre ist erstmal Pause. Lernen, wachsen, reifen. So, aus sich selbst. Das Leben war in ihm selbst, in Jesus. Also wer Jesus annimmt, nimmt das göttliche Leben in sich auf und dann wächst es, dann agiert es, dann passiert was, dann geschieht was, dann beginnt es zu funktionieren, aus sich selbst. So, wenn ein Mensch geboren wird, fängt er an, mit dem ersten Atemzug aus sich selbst zu atmen und aus sich selbst zu arbeiten, aus sich selbst was zu unternehmen, aus sich selbst zu glauben. Und wir sollten durch die Gnade Gottes aus uns selbst was anfangen und nicht warten, bis der Herr was tut. Und erst wenn wir aus uns selbst den ersten Schritt getan haben, dann kommt die Hilfe Gottes. Dann kommt die Gnade Gottes und dann entwickelt sich. Aber wir müssen anfangen, aus uns selbst. Ich muss selbst etwas unternehmen, selbst in die richtige Richtung meinen Weg einschlagen. Der Gläubige, der Jesus annimmt, Jesus begegnet, beginnt auf sich selbst zu glauben. Nicht an sich selbst, sondern aus sich selbst Gott anzubeten, aus sich selbst zu Gott zu gehen, aus sich selbst zu dienen. Da muss man nicht sagen, kannst du das machen, könntest du das machen. Der hat Augen, der hat Ohren, der sieht, was zu tun und zu lassen ist, aus sich selbst. Wer das nicht aus sich selbst schafft, schafft es nie. Aus sich selbst beginnt die Heilung. In mir selbst ist die Heilung drin. So, ich selbst muss anfangen. Aus sich selbst zu lieben. Nicht warten, bis man geliebt wird und bis einem was gegeben wird, bis jemand sagt, komm, lieb den und streichel den und dien dem und so weiter. Nein, es muss alles aus sich selbst passieren. Alles, was nicht aus einem selbst kommt, ist nicht von Gott, ist vom Teufel. Nur nebenbei. Niemand muss ihm sagen, was zu machen ist und so weiter. All die Anstöße des Lebens kommen von innen, aus dem kleinen Weizenkorn. Da ist das ganze Leben. Deshalb sagt Jesus, wenn unser Glaube so groß ist wie ein Weizenkorn, wie ein Senfkorn, dann können wir Berge versetzen. Und was steckt im Weizenkorn drin? Leben. Leben. In jedem Kernchen steckt Leben drin. Der Gläubige hat die Salbung. Und weißt du warum? Da muss ihn niemand belehren. Jetzt sagst du so, jetzt machst du so. Die Salbung ist, die ihn dann lehrt, aus sich selbst. Fängt an, die Bibel zu lesen, die Bibel zu verstehen. Plötzlich geht ihm ein Licht nach dem anderen auf, da blitzt es nur. Da sieht er plötzlich den Himmel voller Sterne und jubiliert und jauchzt. Der Gläubige hat die Salbung. Weißt du, der Gläubige ist reif zu wachsen und hat die Veranlagung. Jeder Mensch, der wirklich vernünftig ist, fängt an auf sich. So ein Baby hat Appetit aus sich selbst, der hat Hunger, der schreit. Der schreit. Jacqueline wird schon ihr blaues Wunder und der Kevin werden ihr blaues Wunder erleben. Das Baby, verstehst du das? Baby haben ist was Schönes, aber dann die Arbeit und das Baby beschäftigt alle. Ja, der Gläubige weiß aus sich selbst, was ist gehört und was ist nicht gehört. Was ein Christ macht und was ein Christ nicht macht. Aus sich selbst. Und das ist so wichtig, das Leben war in ihm selbst, in Jesus. Und Jesus wusste ganz genau, meine Zeit ist noch nicht gekommen, ich gehe dann, wenn ich gehen will. Und wenn ich tun muss, wenn Gottes Zeit dieses Kairos ist und nicht nur Chronik und Chrono. Wer das göttliche Leben in sich hat, der ist eine ganz neue Schöpfung. Da merkst du plötzlich, der geht auf, da muss man ihn nicht zwingen und die Pflanze da ein bisschen ziehen, jetzt wachsen sie mal. Der will wachsen, der will nicht so klein bleiben. Der will nicht irgendwie untergehen. Der will leben. Ich lebe und ihr sollt auch leben. Das Leben war in ihm selbst. Weißt du, und dann wird alles einem von oben vermittelt. Alles, was gegeben, was er hat, ist ihm von oben gegeben, ist alles drin. Und dann nimmt er aus der Umgebung, aus der Natur, aus dem Acker, aus dem Boden, nimmt er die Mineralstoffe, alle Stoffe, die er braucht zum Wachsen. Und dann beginnt er zu nehmen aus sich selbst. Und wenn es nicht da ist, dann schickt er die Wurzeln in der linke oder in die rechte Richtung. Irgendwo schickt er die Wurzeln und versucht aus sich selbst seinen Weg zu finden, wo es Wasser gibt. Und er merkt ganz schnell, ich muss in die Tiefe gehen. Dort ist das Grundwasser. Der Gläubige wird von oben gezeugt. Weißt du, der hat das in sich. Und dann beginnt die ganze Erziehung, das ganze Reifen, die ganze Entwicklung, die ganze Führung, die ganze Versorgung aus sich selbst. Und das ist das Schöne dabei. Der wahre Mensch, der wahre Gläubige, der lebt ein Leben nicht das Amt, Sozialamt, die Büro, das Büro oder der Rechtsanwalt, der Pastor, die Geschwister, die Freunde, die Mitmenschen müssen mir helfen. Nein, er lebt aus sich selbst. Er weiß, was zu tun ist und was zu lassen ist. Aus sich selbst. So lebe das göttliche Leben. Du wirst dann von Gott berührt und dann läufst du. So wie ein Kind kriegt einen Klaps, wenn er nicht schreien will, dann schreit er. Und dann ist es passiert. Mit dem ersten Schrei passiert das Leben. Kommt das Leben zu einem. Atmet ein und dann beginnt die Atmung. Und dann beginnt das Leben in einer anderen Dimension. Bisher ist er nur von der Mutter an der Nabelschnur versorgt worden. Und jetzt wird er übernatürlich von oben, von Gott versorgt. Und wenn du von Gott versorgt wirst, du lebst ganz gut. Da ist alles da, was du brauchst. Da ist alles da. Und es wird dir alles gegeben, wenn es nicht da ist. Dann kommt der Bauer mit seinem Dünger und dann fährt er den Mist aus. Und wir wundern uns manchmal, warum die Leute so ihren Mist bei uns abladen. Du denkst manchmal, das ist böswillig. Nein, das ist genau das, was der Heiland macht. Er ladet bei dir den ganzen Mist ab, das die zurückgelassen haben. Und das ist Dünger. Der Mist, den die Leute abladen, ist ein Dünger für deinen Glauben. Die Schwierigkeiten ist der Dünger für deinen Glauben. Weißt du, da hast du wieder Grund zum Beten, hast einen Grund zum Danken, wenn die ihren Mist abladen. Ich sage das nur nebenbei. Es ist schön, so Landmann zu sein oder Bauer zu sein. Wer göttliches Leben in sich hat, der weiß, alles dient zu meinem Besten, auch die Gülle. Und manchmal stinkt es, manchmal ist es unausstehlich, aber es ist so wichtig, dass es einem das gegeben wird, von außen, von oben, von der Umgebung. Es wird uns gegeben, was wir brauchen. Viele weigern sich und sagen, nein, das will ich nicht haben, das ist nicht meine Art. Und da kommt Dünger, und das ist vielleicht ein bisschen schärfer, so ein Dünger ist schärfer als die Gülle und der Mist. Das ist chemisch alles, aber Gott will nicht chemische Sachen, sondern Gott will ganz natürliche Düngung, und du wirst wundern, was dabei rauskommt. Ich fahre nach Königsberg mal, also bin auf dem Weg nach Königsberg und da wird gerade Erdbeerenernte und dann sehe ich die Bauern, die haben so große Erdbeeren. Und ich denke, also solche Erdbeeren habe ich bei uns hier in Deutschland nicht gesehen, was die unterwegs dort auf dem Weg nach Königsberg ernten. Und ich habe, wir haben die Erdbeeren gegessen, erzählen dann den Leuten in Königsberg, was wir für tolle Erdbeeren gehabt haben unterwegs. Dann sagst du, weißt du, wie die gedüngt werden? Die Toiletten werden dort ausgefahren und so werden sie gedüngt mit diesem Mist. Gut, wir haben es gegessen, früher hat man das auch so gemacht, aber die großen Erdbeeren und die haben geschmeckt. Verstehst du? Ja, Rieselfelder, ja, ja, verstehst du? Die haben geschmeckt. Aber hier bei uns, denkt man, alles muss biologisch, chemisch, einwandfrei und die Äpfel müssen die gleiche Größe haben. Weißt du, aber die Natur geht seine Wege. Die Natur geht seine Wege. Und die Entwicklung, die Gott in unserem Leben auch legt, geht auch seine Wege. Das Leben geht seinen Weg. Das Leben fragt nicht, darf ich und so weiter. Aber wir versuchen, alles zu uniformieren, alle gleich zu machen. Nein, Gott will Individualität. Er will das Persönliche. Wir werden von oben von Gott berührt. Und dann wachsen wir, dann reifen wir. Der Heilige Geist hat zum Beispiel die Mutter Maria überschattet. Und die erlebt das Wunder, die Mutter Maria. In der Bibel heißt es, wer den Sohn aufnimmt, wer Jesus aufnimmt. Was bedeutet das? Wer sich bereit erklärt, Jesus auszutragen. Willst du mit Jesus schwanger werden? Verstehst? Eine Frage. Bist du bereit, so wie Maria, Jesus zu empfangen? Bereit sein, Jesus auszutragen? Dann 9 Monate mit dem dicken Bauch, Jesus im Bauch rumzulaufen? Und nicht nur 9 Monate, 90 Jahre, schwanger zu sein mit Jesus, bereit sein, für Jesus zu sorgen dann hinterher. Was wäre Jesus ohne Maria geworden? Und was, weißt du, Jesus hätte nie die Gestalt bekommen, die er bekommen hat. Er bekam es durch die Maria, weil sie bereit war. Und die Frage ist, bin ich bereit, das Leben anzunehmen und das Leben auszuleben? Und dann für das Leben zu leben. Maria hat seinen Beruf vergessen können, ihre ganze Karriere, alles hat sie vergessen können. Und alles, was sie so geplant hat, die wird bestimmt ganz anders geplant haben als junges Mädel. Aber es kam Jesus in die Quere. Und jetzt passiert durch Jesus, kommt eine ganz neue Geschichte. Jetzt wird sie die gnädigste Frau, die begnadigste Frau unter allen Frauen. Sie bekommt Jesus. Und die Frage ist, bist du bereit, Jesus auszutragen? Wie wäre da ihre Geschichte verlaufen, wenn sie Jesus nicht angenommen hätte. Sie könnte, hätte sagen können, Heiliger Geist, bitte geh woanders. Da gibt's noch genug Mädels in dieser Welt. Aber Gott hat gerade bei der Maria versucht. Johannes 1, Vers 10. Er war in der Welt und die Welt ist durch ihn gemacht. Und, aber die Welt erkannte ihn nicht. Diesen Schöpfer. Weißt du, der Schöpfer kommt zu dir und sagt, du, ich will in dir wohnen. Du sollst mein Tempel sein, meine Behausung. Meine Wohnung, ich will bei dir wohnen. Wie heißt es in der Offenbarung im letzten Buch der Bibel? Sieh, ich stehe an der Tür und klopfe an und so jemand die Tür auftut. Zu dem wollen wir eingehen und mit dem wollen wir Gemeinschaft haben. Gott will mit dir Gemeinschaft haben, mit dir sprechen und ganz, dass du ganz nur für ihn bist. Er war schon, als die Welt noch gar nicht da war. Und jetzt kommt er zu dir, der Schöpfer, und sagt, jetzt möchte ich mich mit dir identifizieren. Ich möchte in dein Leben hineinkommen. Und dieser Jesus, wenn der in dein Leben hineinkommt, da kommt alles durcheinander. Ich warne dich, lass dich, überleg dir, wenn du mit Jesus leben willst, dein Leben kommt durcheinander. Dein normales, geregeltes Leben, irdisches Leben, menschliches Leben kommt durcheinander. Jesus war ganz anders als die ganze Welt. Redete anders, sein Wesen, seine Art. Er war in der Welt und die Welt hat sie nicht begriffen. Die Welt hat nicht begriffen. Die Frage ist, begreifen wir es? Sein Leben wurde schon von Jahrhunderten lang vorbereitet, die Gesetze und dergleichen. Gott hat alles schon geordnet und dann kam in sein Eigentum im Volk Israel, aber die Israeliten waren blind, verstockt. Sie haben nicht begriffen, um was es geht. Und Jesus war ein anderer. Und Gott will, dass du ein anderes Leben lebst als das gewöhnliche Leben, nur irgendwo in einem Kornhaus. Schön aufbewahrt. Viele Christen denken, die Gemeinde ist der Ort der Aufbewahrung. Nein, die Gemeinde ist der Ort, wo du in die Erde gesteckt wirst, draufgetreten wirst und sagst so, und jetzt wachse. Und dann kommen die Leute und ermutigen dich, jetzt wachse, jetzt nimm zu in deinem Leben. Jesu Leben wurde von anderen Gesetzen bestimmt, von einem anderen Geist, von den Gesetzen des Himmels. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben. Und wenn es nicht stirbt, hat es kein Leben, es ist tot. Man hat in den Pyramiden, in einer Mumie, in einer Hand einer Mumie, 5 Weizenkörner gefunden. Und hat, weißt du, 5000 Jahre waren diese Weizenkörner tot, unbrauchbar, unnutz. Verstehst du, sie waren tot. Und man hat versucht, diese Körner wieder befeuchten, ins die Erde zu legen und da ist Weizen aufgegangen. Aber 5000 Jahre tot. In der Hand einer Mumie. Und deshalb viele Christen sind auch nur in der Hand einer Mumie. Anstatt dass sie in die Erde fallen und wachsen und gedeihen. Und überleg einmal, wie viel Getreide hätten diese 5 Körner gebracht? Da war ein persischer Scheich, da gab es irgendwo eine Wette und dann wurde er gefragt, was möchten Sie? Ich möchte so viel Körner, was auf einem Schachbrett draufkommt. Sagte, wie bitte? Nicht mehr? Doch. So viel Körner, wie es auf einem Schachbrett draufkommt. Und jetzt überleg einmal. 2, 4, 16 und dann steige sich ins Endlose. Am Schluss sind Waggons voll. Nur so viel Körner, was auf ein Schachbrett draufkommt. In dieser Steigerung. Dann hoch, was weiß ich. Jesus war ungewöhnlich. Und er sagt, ich will in dein Leben hineinkommen. Ich will mit dir sein. Und Jesus konnte Dinge tun, was kein anderer Mensch konnte. Und deshalb der Mensch, der sich mit Jesus verbindet, kann plötzlich und unerwartet Dinge tun, die der andere gar nicht kann. Wisst ihr, Jesus konnte auf dem Wasser gehen. Das war ein Wunder. Einem anderen hätte das Wasser nicht getragen. Aber da war der liebe Petrus. Und der Petrus zeigt mir eine große Wahrheit. Der Petrus hat Jesus berührt, und zwar durch Hören und Sprechen. Herr, wenn du es bist, sag mir, dass ich zu dir komme. Und Petrus konnte mit Jesus auf dem Wasser gehen. Alles, was wir hören oder sehen und Gott uns sieht und hört, können wir plötzlich leisten, was er sich leistet. Wer mich hört, wird leben. Wer mich sieht, wird leben. Dieser Augenkontakt, diese Beziehung, da musst du nicht unbedingt die Hand ausstrecken und bitte berühre mich. Nein, schon allein Augenkontakt ist so wichtig. Und Petrus hat sich mit Jesus vereint und sich mit ihm verbunden und er konnte mit Jesus auf dem Wasser gehen. Fantastisch. Ohne Surfbrett. Er ging auf dem Wasser. Warum? Er wurde von Jesus gehalten. Wir sind für das Unmögliche fähig, wenn wir uns mit Gott verbinden und bei Gott bleiben und Gott dienen. Aber sobald diese Verbindung weg war, war es vorbei. Und genauso ist es in unserem Leben. Sobald die Verbindung zwischen dir und Jesus weg ist, Bist du eine Niete? Entschuldigung, Gott segne dich. Wir wissen Nieten. Verstehst? Nieten, nichts. Jesus lehrte und predigte anders als die anderen. Und wer ihn hört, der wird leben. Wer ihn sieht. Und die Leute sollten anders sein als die wahren Gläubigen, sondern anders sein als der Durchschnitt der Masse der religiösen Leute. Jesus kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Eine Tragödie, eine Katastrophe. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen nicht auf. Israel hätte was Großes werden können. Extra zu ihnen kam er. Er war das auserwählte Volk. Und da heißt es dann im Johannesevangelium Kapitel 12, wie viel in Aufnahmen denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden. Und das Einzige, dieses wahre, ewige, große, starke, göttliche Leben in sich zu haben, ist Jesus aufzunehmen. Wie macht man das? Nicht, wenn du ein Hamburger isst, dass du dann gleich ein Hamburger bist. Verstehst du? So viele glauben, sie sind gleich ein Hamburger, weil sie nur einen Hamburger gegessen haben. Es geht nicht darum, dass du jetzt irgendwie als Amulett Jesus trägst am Hals oder ein Kreuz trägst oder an deiner Stirn schreibst, Jesus oder manche tätowieren sich sogar ein, Jesus, verstehst du, bist das noch lang nicht. Weißt du, du musst Jesus im Geist aufnehmen, in deiner Seele, in deinem Herzen. Wie viel in Aufnahmen, wie macht man das? An seinem Namen glauben. Sein Blut soll in unserem Leben anfangen zu pulsieren. Diese Gottesgene muss uns übertragen werden. Es ist erstaunlich, mit Bluttransfusion. Ich überlasse jedem selbst, ob er Bluttransfusion macht oder nicht. Aber bei Bluttransfusion, da wird so vieles übertragen vom anderen Blut. Da steckt so viel drin. Es ist nicht so von ungefähr, dass man sagt, da ist nichts dabei. Im Blut ist das Leben, steht in meiner Bibel. So, aber wir feiern das Abendmahl. Und wenn wir das Abendmahl feiern, das ist mein Blut und das ist mein Leib. Und wer mich nicht isst und mich nicht trinkt, der hat keinen Teil an mir. Das sind große Wahrheiten. Im Abendmahl, da ist überhaupt nichts. Verstehst du, das ist nur Traubensaft oder Wein oder was auch sonst noch. Oder in dem Brot, das ja Matzen oder da kann alles Mögliche drin sein. Aber das ist nicht das Besondere, sondern im Geist. Diese Verwandlung geschieht im Geist. Und wir leben nicht im Fleisch und wir kämpfen auch nicht mit Fleisch, sondern wir leben aus dem Geist, aus dem Heiligen Geist, weil wir uns das vergegenwärtigen. Das ist Jesus, was ich aufnehme. So viele nehmen das Abendmahl nur wie eine fromme Schluckimpfung. Verstehst du, das ist mehr als nur eine fromme Schluckimpfung. Da ist Geist und Leben drin. Wenn du das richtig vergegenwärtigst, nicht nur zum Abendmahl oder weg. Nein, du sollst vergegenwärtigen, das ist Jesus. Ich habe Jesus gegessen. Jesus im Geist aufgenommen. Und Jesus sagt, wer mein Fleisch nicht isst und mein Blut nicht trinkt, hat keinen Teil an mir. Das Leben ist in Jesus. Die Dämonen wissen, was im Abendmahl drinsteckt. Deshalb machen sie so einen Zirkus und versuchen das alles so niederzumachen. Der Teufel macht alles nieder, was von Gott ist. Du sollst es nicht ernst nehmen. Das ist nur Spielerei, so ein Spiel. Aber dieses Spiel ist mehr. Wer das Geheimnis des Spiels versteht, versteht das Geheimnis des Lebens. Und das sind Leute, Weisen irgendwo in Indien, die setzen sich zusammen und überlegen sich, wie können wir das Geheimnis des Lebens bewahren, dass die nächste Generation, übernächste Generation lange anhält und lange bewahrt wird. Die überlegen sich, wie können wir das Geheimnis des Lebens bewahren und dann setzen sich zusammen und beraten. Dann sagt einer, auf eine Goldtafel einschreiben, das Geheimnis. Dann könnte es sein, dass Leute Respekt haben und das Gold bewahren. Aber dann kommt der andere und sagt, weißt du, die Leute, wenn die das nicht verstehen, werden sie einschmelzen. Und dann haben sie, der andere hat dann empfohlen, nehmen wir einen Dummen, einen Menschen, der töricht ist und so weiter, und den lehren wir das Geheimnis, der weiß nicht, was das ist, aber der sagt es auf und so wird das Geheimnis vielleicht überleben. Und dann kommt der Dritte und sein Rat wurde angenommen. Dann haben sie gesagt, lass sie ein Spiel draus machen. Die spielen alle und die werden es nicht merken, aber wer das versteht, in dem Spiel steckt eine Wahrheit. Und ganz besonders, ob es jetzt Schach ist oder was auch alles anderes, diese alten Spieler aus dem Orient, da steckt eine Wahrheit. Da steckt so viel Wahrheit drin, wir müssen nur nachdenken. Aber die meisten denken nicht, die spielen weiter. Und wer nachdenkt, auch in der Bibel, wir lesen wunderbare Geschichten. Oh Heiland, danke dir. Aber das sind mehr als nur wunderbare Geschichten. Da ist Geist und Leben drin, wenn du es verstehst. So, Wie heißt es denn weiter, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen des Mannes, sondern aus Gott geboren sind? Plötzlich geht hier ein Licht auf. Wer aus Gott geboren ist, hat plötzlich eine ganz andere Abstammung. Den interessiert nicht mehr Maria und Josef und David und Moses und Abraham und Isaac. Plötzlich habe ich eine ganz neue Linie. Ich bin jetzt mit Jesus verwandt. Und das ist das Schöne. Rückwirkend mit Jesus verwandt sein. Zu mir kam mal ein Dummer in die Gemeinde und dann sagte er, ich bin mit dem Aschenputtel verwandt. Und machte so Theater, Leute, glaubt mir, ich bin mit dem Aschenputtel verwandt. Weißt du, es gibt verrückte Leute, die wollen mit irgendjemandem verwandt sein, der irgendwo in der Geschichte ist, wird verwandt mit Jesus Christus. Vergegenwärtige ihn in deinem Leben und nicht den Aschenputtel oder das Mädchen da. Wer aus Gott geboren ist, hat eine ganz andere Linie. Weißt du, der ist nicht mehr von der Welt, der ist in der Welt, aber nicht mehr von der Welt. Die Welt hat ihm nichts zu sagen. Der ist ja gestorben. So wie ich gesagt habe, wenn jemand gestorben ist, ist alles Schnuppe. Da liegst du da. Hast du schon mal einen Toten gesehen? Der strampelt sich nicht. Der regt sich nicht auf. Der wird gelobt. Meistens lügen sie bei der Beerdigung. Erzählen, was ist großer Mann und was er geleistet hat. Ich musste mal eine Beerdigung halten. Ich habe gesagt, können Sie irgendwas Besonderes sagen zu dem Menschen? Ja, er liebte Musik. Und habe ich gesagt, ist er musikalisch gewesen? Hat er Geige gespielt, Klavier gespielt, wenigstens Mundharmonika? Nein, er hat Radio gehört. Er war musikalisch. Ja, wenigstens etwas. Du siehst, was der Mensch ist. Oder ich habe im Osten einen DDR-Politiker beerdigt, den niemand beerdigen wollte so recht. Und da waren seine politischen Freunde. Ich durfte sagen, was ich wollte. Ich musste nur einen Satz sagen. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Als DDR-Politiker, weil die DDR inzwischen zusammengebrochen ist. Er konnte sein Ideal nicht verwirklichen. Er stellt sich raus, ob das, was das Leben war. Konntest du dein Ideal verwirklichen? Die Frage ist, kann ich mein Ideal verwirklichen? Wir haben alle solche Ideale. Ganz groß. Die Welt für Gott gewinnen. Aber weißt du, Gott will nicht, dass du die Welt für ihn gewinnst, sondern Gott will, dass er dich gewinnt. Dass er dich erfüllt. Dass du ein Tempel des lebendigen Gottes bist. Nicht die Welt. Wenn Gott dich gewinnt, dann wird die Welt automatisch angesteckt. Wenn du brennst, brennt dir eine ganze Umgebung. Wenn du wächst, da werden alle eifersüchtig und neidisch auf dich. Die wollen auch das haben, was du hast. Wenn du Gott liebst und du so von Gott erfüllt bist, das spürt sogar die Kuh im Stall. Oder der Hund. Oder die Katze. Oder der Kanarienvogel. Die spüren alle. Plötzlich, du bist erfüllt vom Heiligen Geist. Dann singst du, freust dich, regst dich nicht mehr auf. Weißt du, das ist erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir haben eine andere Welt in uns. Das ist das Geheimnis. Wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Wir haben ein anderes Gefühl, ein anderes Empfinden, ein anderes Sehen. Die Welt, das Materielle, das Sichtbare und so weiter, das lässt uns kalt und wir wissen, das nehme ich nicht mit. Alles, was ich erreicht habe an Titel, an Geld, an Erfolg, an was ich aufgebaut habe, das wird alles da hier bleiben. Die ganzen Prachtbauten, was die Leute gebaut haben, die Könige, die Herren dieser Welt, das meiste ist jetzt sowieso schon Ruine inzwischen. Die ganzen Leistungen. Wer aus Gott geboren ist, der hat eine ganz andere Biografie, eine ganz andere Geschichte. Der ist eine neue Schöpfung. Der lebt nicht mehr in der Vergangenheit. Der lebt auch gar nicht so stark in der Gegenwart. Der lebt in der Zukunft, weil Gott zukünftig ist. Er erwartet was Großes. 1. Johannes 5, Vers 11 und 12. Und das ist das Zeugnis, dass uns Gott das ewige Leben gegeben hat. Und dieses Leben ist in seinem Sohn. Wer den Sohn hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Der kann in der Kirche sein, der kann getauft sein, der kann die Bibel auswendig können, der kann Theologie studiert haben, der kennt den Sohn nicht. Der kennt Gott nicht. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht. Und deshalb ist die Frage, kennst du Jesus? Kennst du ihn wirklich? Oder gibst du nur an, dass du ihn kennst? Du glaubst wenigstens, dass du kennst. Aber kennst du ihn wirklich? Wer den Sohn Gottes hat, der hat das Leben. Wer den Sohn Gottes nicht hat, der hat das Leben nicht, der kann sogar selbst der Papst sein. Verstehst, ganz vorne in der Religion, ganz groß rauskommen, Massen himmeln ihn an, aber hat er das Leben? Weißt du, das Leben erfährst du im Kleinen, im Detail, im Praxis, im Alltag draußen. Jesus brachte uns das ewige Leben, und das ewige Leben ist das sündlose Leben, das göttliche Leben, das glückliche Leben, das gerechte Leben, dass man mit Gott und sich selbst übereinstimmt. Alles in ihm war Leben. Deshalb hör Jesus und schau Jesus an, wie er gelebt hat. Ich muss in das sein, was meines Vaters ist. Und Vater, nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Das war das Leben. Und darum waren auch die Worte, die er redete, Geist und Leben, Johannes 6, Vers 63. Es waren keine gewöhnlichen Menschenworte. Es waren Worte, die von dem Himmel inspiriert waren, die Gott ihm gegeben haben. Weißt du, Jesus musste auch hier alles lernen. Obwohl er der Sohn Gottes war, er wurde an Gebären genauso wie ein Mensch empfunden. Der hat ihn in Windeln gemacht. Das steht ja in der Bibel und du wirst das Kind in Windeln gewickelt finden. Also Jesus war ganz genau wie alle Menschen auch. Der musste lernen und er nahm zu an Gnade und Weisheit. Und genau das ist, wie wir das Leben mit Gott erfahren. Wir müssen zunehmen an Gnade und an Weisheit. Und je mehr Gnade in deinem Leben ist, desto mehr Weisheit hast du auch. Weißt du, du merkst so, oh Gott ist so gnädig, so barmherzig, so gütig, so großzügig. Warum soll ich das nicht sein? Seine Worte waren voller Leben, voller Dynamik, voller Kraft. Was er sagte, der hat nicht durch die Blume geredet, sondern er hat gesagt, so ist es. Und dann sagte er zu den Pharisäern und Schriftgelehrten, weh Pharisäer und weh Schriftgelehrten. Er stand zu dem, was er sagte. Weißt du, es ist nicht so, dass du nur die Wahrheit sagst, du musst auch zu dem stehen, was du sagst. Er sagte zum Lazarus, komm aus dem Grab. Und er sagte, nicht irgendwann, sondern als er merkte, jetzt ist die Stunde Gottes zu sprechen. Er redet im Auftrag Gottes, nicht in seinem Willen und nach seinem Gefühl, was er dachte, jetzt sollte ich sagen, oder die Bedürfnisse, der Wunsch ist. Nein, er sagte, als die Zeit erfüllt war, kam er und sagte, Maria und Martha, die haben sich beschwert, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber Jesus rennt nicht jedem nach. Er kommt erst, wenn er kommen muss, vom Vater her. Und wenn die Zeit reif ist, und meistens kommt Jesus dann, wenn man gestorben ist. Ja, meistens offenbart Gott seine Kraft, wenn alles am Ende ist. Der Jüngling von Nein, zu dem kommt er und sagt, steig aus dem Grab raus, aus dem Sarg. Zum Töchterlein Jairus, weißt du, er geht ans Bett und sagt, Mädel, steh auf. Gott wirkt erst, wenn wir gestorben sind. Das Weizenkorn muss sterben, der Vater muss verzweifeln, die Mutter muss verzweifeln. Martha und Maria muss verzweifeln. Und erst wenn die Verzweiflung da ist, Meister, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben, erst dann beginnt das Wunder, wenn wir uns aufgeben, am Ende sind. Jesus spricht Worte, die über das Grab hinausgehen. Er sagte, nur ein Wort und Kranke wurden gesund, weil die am Ende waren. Niemand konnte ihnen helfen, diese blutflüssige Frau. Sie hat ihr ganzes Geld den Ärzten getragen. Für die Ärzte ausgegeben. Und dann, als da kommt Jesus und sagt, ich habe nur noch Jesus. Nur Jesus kann mir helfen. Und da passiert das Wunder. Das Leben kommt, wenn wir mit unserem Leben am Ende sind. Mit unserer Weisheit am Ende sind. Dann leben wir nur noch von der Gnade und der Namen zu an. Gnade und Weisheit. Lass es mal zergehen, nur auf deine Zunge. Er lebt aus, er nahm zu an Gnade und Weisheit vor Gott und den Menschen. Das ist das Geheimnis Jesu. Durch seine Segnungen, was Jesus tat, er tat nicht nur einfach so, weil er Spaß hatte oder weil es getan werden musste. Als er sah, die Masse hungerte, hat er dann die Tausende gespeist. Aber als der Teufel kam, macht die Steine zu Brot, hat er nicht einmal den kleinen Finger bewegt. Er macht nicht, was der Teufel will, sondern er macht das, was sein Vater ihm zeigt. Du, die Leute haben jetzt Hunger, jetzt predigst nicht, jetzt dienst, jetzt brichst das Brot, jetzt teilst das Brot. Auch wenn es nur 5 Brote da sind, fang an zu teilen. Aus sich selbst. Jesus hat dem Vater gedankt und aus sich selbst angefangen, das Brot zu teilen. Tut er eine tolle Maschine, hä? Die sollte man noch erfinden. Aus sich selbst. Verstehst, vermehren. Einfach weitergeben. Petrus und ihr Apostel teilen das Brot fest und fleißig aus. Aus sich selbst. Du musst etwas in der Hand haben und dann aus dir selbst etwas produzieren. Du brauchst irgendwo einen Ansatzpunkt. Und Gott braucht immer einen Ansatzpunkt und das bist du selbst. Dieses Weizenkorn muss in die Erde fallen. Jesus war der Erstgeborene und durch ihn sind wir göttlichen Geschlechts, Apostelgeschichte 17, Vers 29, durch ihn sind wir göttlichen Geschlechts, nicht mehr menschlichen Geschlechts. Jesus ist der neue Adam. Wir sind göttlichen Geschlechts. Kannst du dir das vorstellen? Wenn du an Jesus Christus glaubst, ein Eigentum Jesu bist, bist du göttlichen Geschlechts. Begreif das. wenn du begreifen willst, wenn du es kannst. Das ist das höchste der Gefühle, was ein Mensch bekommen kann. Ich bin göttlichen Geschlechts. Ich bin kein Deutscher, kein Jude, kein Indianer, kein Afrikaner, kein Chinese. Ich bin jetzt göttlichen Geschlechts. Hoch. Nicht kein Russe, kein Berliner. Ich bin göttlichen Geschlechts. Apostelgeschichte 17, Vers 29. Ein Gottesgeschlecht, weißt du, das ist was Großartiges zum Gottesgeschlecht. Da bist du auch nicht ein Israelit, denn Israeliten sind eher irdische Menschen gewesen, vergängliche Menschen. Aber hier bist du unvergänglich. Und in Johannes Kapitel 10, Vers 34 wiederholt Jesus die Worte aus Psalm 82, Vers 6. Jesus antwortet ihnen und sagt, steht nicht geschrieben in eurem Gesetz, ihr bei euch Juden hier, steht es nicht in eurem Judengesetz geschrieben, ich habe gesagt, ihr seid Götter. Wir sind göttlichen Geschlechts. Habe ich euch nicht gesagt, ihr seid Götter. Und jetzt musst du es begreifen, was Jesus hier sagt. Du bist ein kleiner Gott. Ja, das ist Götzendienst. Das ist Gotteslästerung. Und deshalb wurde auch Jesus gekreuzigt, weil die Leute nicht verstanden haben. Ihr seid Götter. Das steht ja in eurem Gesetz schon geschrieben. Schon der Moses hatte es gesagt im Psalm 82, Vers 6. Ich habe gesagt, ihr seid Götter. Und ihr sollt euch als Götter benehmen. Oder ihr seid Christen und ihr sollt euch als Christen benehmen. Wir sind göttlichen Geschlechts. Und wenn er die Götter nennt, zu denen das Wort geschah, und so heißt es weiter hier, und dann die Schrift kam und doch sie gebrochen haben und doch bestand und so weiter, wie sagt ihr denn zu dem Vater geheiligt und in diese Welt gesandt, du lästerst Gott, weil ich gesagt habe, ich bin Gottes Sohn? Wenn du sagst, ich bin ein Kind Gottes, bist du ein Gott, ein kleiner Gott. Aber du musst jetzt wachsen in deiner Gottheit. Die Gottheit in dir muss jetzt wachsen. Christus in dir muss jetzt wachsen. Der Heilige Geist in dir muss jetzt wachsen. Ihr lästert und sagt, wie kannst du sagen, ich bin Gottes Sohn? Wer das Wort Gottes hört und versteht und tut, der wird plötzlich göttlich. Das Leben ist in ihm. Wer Gottes Wort hört, versteht und tut, es ist ganz wichtig, das Hören und das Verstehen und Tun, diese Dreiheit. Der wird göttlich, wird Teilhabe der göttlichen Natur, wird ein Heiliger. Und Heilige werden nicht von heute auf morgen, genauso wie kein Meister vom Himmel fällt. Ein Heiliger braucht schon seine Zeit, bis er ein Heiliger ist. Johannes 17, Vers 16. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin, weil er auf den Vater gehört hat. Wer wiedergeboren ist, der hat andere Interessen, andere Ziele als die Masse. Die wollen nur ihren Bauch füllen. Und gute Tage sehen. Und das ist alles. Aber der aus Gott ist, der will nicht nur gute Tage sehen. Denk an Lazarus. Verstehst du, er hat hier Geschwüre gehabt. Die Hunde haben seine Wunden geleckt. Und er lebte von Brosamen, die von des Herrn Tisch fielen. Aber dann wendet sich das Blatt. Und plötzlich ist er im Abraham Schoß. Und dem geht's gut. Und er will gar nichts mehr anders. So, wer wiedergeboren ist, der ist nicht mehr von dieser Welt. Er ist ein Aussteiger. Nicht so wie die alten Hippies früher da gewesen sind, Aussteiger da vom Bauernhof ohne Strom und ohne, was weiß ich, Leben, so wie früher der Großvater gelebt hat. Nein, der lebt ein lebenswertes Leben. Der überlegt sich, ist das wirklich wert? Nützt es was? Bringt es was? Ist es nötig? Und hier bekommt der treue Christ, dieser arme Lazarus, das, was kein Auge gesehen hat, kein Ohr gehört hat und kein Menschenherz je geglaubt hat, plötzlich ist alles da. Mensch, endlich kann ich mich satt essen. Endlich bin ich geborgen. Der reiche Mann hat nicht geglaubt. Weißt du, und jetzt bekommt er das, was er nicht geglaubt hat. Lazarus heißt, der Gott vertraut. Der Mensch, der Gott vertraut, der bekommt am Ende seiner Tage, seines Lebens, das, was der Vater für ihn bereitet hat. Auch Lazarus, er vertraute Gott. Und jetzt geht es ihm gut. So gut hat er hier nie gehabt und keiner auf der Welt hat so gut gehabt wie er. Nach dem Tod in der Ewigkeit entscheidet sich, was unser Leben gewesen ist. Die Qualität unseres Glaubens ist so wichtig. Die Qualität unseres Glaubens, nicht die Quantität. Wie viel ich glaube, wie viel ich weiß, wie viel ich verstehe. Die Qualität des Glaubens ist ausschlaggebend. Er vertraute Gott. Der Herr wird schon machen. Ein Senfkorn, ein Staubkörnchen, das ist nichts Großes, nichts Ungewöhnliches, aber da steckt so viel Stoff drin in diesem Senfkorn. Und so ein Sandkörnchen und Senfkorn sind, äußerlich sehen sie manchmal sehr gleich aus, sehr ähnlich, aber der eine hat Leben und der andere hat kein Leben in sich. Leben in sich. Und dieses Steinchen wird nie wachsen, wird nie größer werden. Selbst wenn du einen großen Stein eingräbst, wird nie wachsen. Tote Materie wächst nicht. Weißt du, ich war so dumm als kleiner Junge. Meine Mutter hat erzählt mir, was ich gemacht habe. Wir haben so Bleiautos gehabt zum Spielen. Und dann habe ich dieses Bleiauto vergraben. Und dann habe ich gewartet, das wird mal wachsen. Und es wird auch wieder ein Auto werden. Und werden Autos tragen, werden viele Autos werden. Verstehst du? So, wir denken, wenn wir tote Sachen vergraben, dass tote wachsen und Frucht tragen. Tote Dinge tragen keine Frucht. Nur lebendige Dinge tragen Frucht. Lebendiger Same, der eine hat den Keim, den lebendigen Keim in sich und der andere nicht. Und es ist so wichtig, dass du den Keim Gottes in dir trägst. Nur ein Keim. Nur diesen Trieb, diesen Wunsch, dieses Verlangen. Ich will. Gott helfe mir. Ich will. Gott steh mir bei. Ich will. Ich kann es nicht, aber ich will. Und Gott sieht den Willen, nicht deine Fähigkeiten, dein Können, was du schaffst und wie stark du bist. Das interessiert dich. So ein Senfkorn hat überhaupt gar keine Kraft. Da drückst du mit dem Finger und es zerdrückt. Aber der Wille, ich will, aus mir selber. Herr, hilf mir. Der lebendige Glaube hat Gott in sich. Egal, wie viel Milligramm das ist. Wir denken, das muss ganz viel sein. Nein. Du bist hier auf dieser Erde, um dich für den Himmel vorzubereiten. Du bist hier, um dich für den Himmel, für die Ewigkeit, für die Herrlichkeit vorzubereiten. So wie der Winter die Erde für den Frühling vorbereitet. Je strenger der Winter, desto besser nachher die Ernte. Die ganzen Pestizide, die nachher im Sommer so die Ernte vernichten und zerstören, die erfrieren alles. Und deshalb, je härter der Kampf deines Lebens hier jetzt ist im Winter auf dieser Erde, desto besser bist du für die Ewigkeit vorbereitet. Da sind alle Pestizide erfroren, die ganzen Keimlinge und so weiter. Und nur das, was Starke, setzt sich durch. Und so bereiten Leiden und Kämpfe, die Heiligung und so weiter, uns für die Herrlichkeit Gottes. Je mehr du hier ertragen musst, das ist das Leben, da musst du eine ganze Menge ertragen. Mehr, du musst viel erdulden, du machst so viel durch, desto mehr wirst du im Himmel glänzen. Und ich übertreibe das nicht. Du kannst mich nachher anklagen und beim lieben Gott sagen, guck mal, du hast Quatsch erzählt hier. Nein, je mehr du hier erträgst, je mehr du hier in der Gnade Gottes wächst und dich entwickelst, desto mehr wirst du in der Herrlichkeit Gottes glänzen. Deine Trübsal ist die Politur für den Himmel. Das Leben ist, weißt du, hier auf dieser Erde unser Ankleideraum für die Herrlichkeit. Da werden die Kleider uns maßgeschneidert und angelegt. Jesus hat das göttliche Leben uns gebracht und vorgelebt und jetzt heißt es, übernimm das, übertrag das auf dein Leben. Der Heilige Geist hilft deiner Schwachheit, gibt uns die Kraft, es auszuleben und umzusetzen, um teilhaftig zu werden der göttlichen Natur. Ihr seid Götter. Ihr seid göttlichen Geschlechts. Begreif das, wenn du begreifen willst. Und Gott will, dass wir in unserem Leben Ewigkeitswerte schaffen, die bleiben. Alles muss durchs Feuer gehen, heißt es einmal in der Bibel. Und das, was nicht verbrennt, das bekommt eine Belohnung. Deshalb die Leiden und die Kämpfe, der Stress, der Ärger, die Schwierigkeiten, vergiss es. Diese Dinge gehen vorbei, so wie sie gekommen sind. So wie Regen vorbeigeht und dann kommt Sonnenschein wieder und dann siehst du den Regenbogen und sagst, ja, danke, jetzt kommt kein Regen, keine Sintflut mehr und doch regnet es nächsten Tag womöglich. Der Heilige Geist gibt uns die Kraft, teilhaftig zu werden an dem, was Gott uns geschenkt hat, was Gott uns gibt. Das Leben hat also Sinn erst, wenn du verstehst, alles ist vergänglich auf dieser Welt, das Einzige, was nicht vergeht, ist Gott in uns, Christus in uns, der Heilige Geist in uns, alles andere vergeht. Die Chinesen sagen, nicht, was das Leben mit dir macht, ist wichtig, sondern was du mit dem Leben anfängst. Das ist unterm Strich, was zählt. Nicht das, was das Leben aus dir macht. Das Leben kann dich krank machen, arm machen, schwach machen, klein machen, Außenseiter machen. Das ist nicht ausschlaggebend. Was machst du aus dem Leben? Aus den Schwierigkeiten, aus dem ganzen Stress. Wahre Gläubige tragen in ihrem Leben bereits diesen himmlischen Schatz, Jesus Christus. Du bist von Gott ergriffen, du hast noch nicht alles ergriffen. Aber Paulus sagt, ich bin ergriffen. Du bist von Jesus ergriffen und jetzt entwickelt sich Stück für Stück in deinem Leben, was die Gnade Gottes schaffen möchte. Du hast die Verheißung empfangen, du hast den Heiligen Geist empfangen und jetzt arbeiten diese Dinge in dir drin. Du bist in die Erde gefallen und es lässt los, Stück für Stück. Und dann wirkt Gott in dir und jetzt entfaltest du dich. Plötzlich kommt so ein Stängel raus. Aber das ist doch nicht viel, lieber Gott. Ich möchte mehr, ich möchte eine Palme sein. Aber warte mal. Und hier brauchst du für das Leben, brauchst du sehr, 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 sehr viel Geduld. Wie lange braucht man, bis man Nüsse ernten kann, so ein Walnuss? Da vergehen manchmal 10 Jahre, bis so ein Walnuss, bis du einen Walnuss davon in der Hand hast. Aber du, der Heilige Geist bringt dir einen Keim des Lebens in dir. Und das ist, was Gott schafft, dass du anfängst, aus dir selbst plötzlich für Gott zu leben. Du sollst ein Triumph Gottes sein, aus dir selbst. Und die Menschen sollen sehen, guck mal, das macht der Gott in ihm. Gott entfaltet sich in ihm. Er erfüllt den Plan Gottes, den Willen Gottes. Und er zeigt den Menschen, Gott lebt in mir, auch wenn ich Purzelbäume schlag und Niederlage auf Niederlage hab, Ängste hab. Und Paulus sagt, wir rühmen uns der Trübsale. Muss man schizophren sein? Weißt du, der Trüb mitten in der Schwierigkeit sich nicht aufhalten lassen. Danke Gott für das, auch das knacken wir. Und wir, ist es so wie beim Nüsseessen, entweder knackst du oder erstickst. 2 Möglichkeiten hast du. Aber ich bin erstaunt, ich habe mal einen Film gesehen, dass sogar Raben, wenn sie eine Muschel oder sonst was aufmachen, die schmeißen das hin, lassen aufs Höhe fallen und dann, verstehst du, oder machen alles Mögliche oder schmeißen Stein drauf. Sogar die Tiere sind klüger als manche Menschen. Die machen was aus sich selbst. Die entwickeln Fähigkeiten. Und jeder Mensch hat die Veranlagung in sich selbst. Nur er lässt es brach liegen. Gebrauche das, was Gott dir gegeben hat. Du bist in der Welt, aber nicht von der Welt. Entwickle. Wenn das der Rabe kann, kannst du als Mensch 10-mal. Durch dich soll die Welt das Leben Gottes sehen. Der kann es, der kommt zurecht. Auch mit den schwierigsten Dingen, die knackt er. Wenn es das nicht ist, versucht er mit diesem. Und wenn dieses nicht ist, probiert er wieder was anderes. Und wir sollen so lange experimentieren, bis wir die Wahrheit erkennen, bis etwas passiert, bis Gott was tut, bis wir die Gewissheit bekommen, das ist der Weg Gottes. Uns Menschen ist es befohlen zu experimentieren. Gott hat das Getreide wachsen lassen, Brot müssen wir selber backen, Kuchen müssen wir selber backen, Pizza müssen wir selber machen. Du siehst, was dann aus dem Korn alles gemacht werden kann. Er hat nur das Getreide wachsen lassen. Das ist das Leben. Nicht nur vom Leben reden, nicht nur vom Himmel reden, sondern das Leben ausleben. Und das ist der Sinn unseres Daseins. Entdecke, was du kannst, erkenne, was du kannst. Und genau das Beschwerliche, das Unmögliche ist der Schlüssel für ein erfolgreiches Leben. Weißt du, kein Mensch erlebt ein Wunder, so dir nichts, mir nichts. Er musste an den Wunder arbeiten. Wunder dauern viel länger manchmal. Aber wenn du kein Ziel hast, wirst du das Wunder nie erreichen. Aber wenn du ein Ziel hast, selbst wenn du 1000-mal stolperst, du gehst auf das Ziel zu, du arbeitest auf das Ziel zu, du arbeitest an deinem Charakter, du arbeitest an deiner Persönlichkeit, du arbeitest an deinem Temperament. Und da ist eine ganze Menge, an was wir arbeiten können, um wahrer Mensch zu sein. Einfach zu schweigen, wenn die anderen schreien und toben und ausflippen. Oder das nächste Mal einfach geduldig sein und warten, wenn alle ungeduldig werden und durcheinander schreien. Unser Charakter, weißt du, wird durch die Liebe Gottes verändert. Manche glauben nicht, dass Charakter verändert werden kann, aber wenn du in Christus, in Gott bist, wirst du langsam und langsam aus einem Wolf wird ein Schaf. Nicht indem man Fell überzieht, Schafspelz, nein, sondern die Natur muss verändert werden. Die Natur eines Menschen, eine neue Schöpfung. Eine neue Schöpfung. Du nimmst das Bild Jesu an, du wirst in das Bild Jesu mehr und mehr geformt und du fängst an, Jesus auszuleben und fragst, was würde Jesus tun? Was würde Jesus tun? Und dann bist du göttlichen Geschlechts schon. So einfach kommst du in die Familie Gottes. So einfach wechselst du die Fronten. Jesus in uns. Und durch ihn erhältst du eine positive Lebenseinstellung. Jesus in uns. Weißt du, wenn du eine Blume zerdrückst, weißt du, was dabei rauskommt? Ein wunderbarer Duft. Zerdrück die Rose und du wirst merken, ein wunderbarer Duft kommt raus. Ein Aroma wird freigesetzt. Deshalb hab keine Angst vor Schwierigkeiten. Du bist schnell verblüht. Wie schnell ist das Leben vorbei? Aber wenn man dich zerdrückt, dann kommt ein Duft raus. Das riecht nach Matutis. Das riecht nach dir. Dein Geruch. Und so entstehen die wertvollsten Parfüme und die besten Öle durch Zerdrücken. Aber die meisten haben Angst vor Druck, ertragen keinen Druck. Die zerquetschte Frucht in der Presse bringt den erfrischenden Saft, erfreut das Herz des Menschen, ob jetzt eine Traube ist oder was es auch immer ist. Das muss zerdrückt werden, Mehl muss zermahlen werden. Und je feiner das Mehl ist, desto schmackhafter ist nachher die Speise und leckerer. Was will ich damit sagen? Ohne Opfer gibt es keine Qualität. Und der Altar ist der Platz, wo das Opfer vollzogen wird. Wo das Irdische ins Himmlische umgesetzt wird. Da wirst du zermalmt, liegst auf dem Altar. Und da passiert das Große, wie beim Abraham. Als sein Isaac dort auf dem Altar lag, bekam er noch größere Segnungen. Und jetzt sollst du gesegnet sein. Und nicht nur du, sondern alle Generationen nach. Und das ist die Art, nicht nur, dass wir jetzt durch Abraham gesegnet werden. Nein, Abraham, Abraham, Abraham. Nein, das, was der Abraham tat, das sollte unsere Tat werden. Isaac opfern. Sein Liebling. Und ich weiß nicht, ob du so einen Liebling hast und Lieblinge. Das Leben muss das Nichtleben berühren. Einfach auf dem Altar legen. Binden und dort liegen lassen. Die Tugend muss sich mit der Sünde herumschlagen. Das ist das Leben, das sind die Dinge, wie es ringsherum geschieht. Gott wird Mensch, damit der Mensch Gott wird. Und einfach sich erniedrigen, sich demütigen, klein werden. Und je mehr du zerdrückt wirst, platt, desto mehr kommt aus dir raus. Und desto mehr bleibt von dir nachher. In Johannes 15, Vers 9, Jesus sagt, bleibt in mir. Bleibt in mir. Einfach in welcher Situation auch immer, bleibt in mir. Aus sich selbst, bleibt in mir. Das ist die nächste Etappe. Das biegsamste Eisen wird zum härtesten Stahl unter unerträglicher Glut immer wieder in den Ofen reingesteckt. Und da wird das Eisen hart. Und Gott will Stabilität in deinem Leben. Und je mehr Dinge du durchmachen musst, eine Scheidung, ein Sterbefall, ein Verlust, ein Offenbarungseid, Katastrophe auf Katastrophe, desto härter wirst du. Und Gott will, dass wir abgehärtet werden. Dass wir nicht so Mami-Söhnchen sind. Mama, der hat mich geschlagen. Nein. Verstehst du, wir müssen abgehärtet werden. So wie ein gutes Metall. Die schönsten Diamanten, die bestehen aus Torf, aus Kohle. Aber der Druck ist es. Der Druck ist es, der es möglich macht zu einem wertvollen Material, der diesen unwiderstehlichen Glanz hervorbringt. Der Druck macht aus deinem Leben Qualität. Und deshalb, bevor ein Auto hier bei uns losgelassen wird, auf die Straßen fahren darf, wird zuerst mal getestet in Wüsten, in Eis und Schnee und was weiß ich, wird getestet, auf geschüttelt, gerüttelt, bis geht nicht mehr. Und dann erst, wenn das Auto alle Tests besteht, dann können sie kaufen. Es liegt in meiner Wahl, entweder das eine anzunehmen, Tests anzunehmen, Prüfungen anzunehmen, Qualität anzunehmen oder in Niete zu bleiben. Und deshalb, ich rate euch, lieben Geschwister, habt keine Angst vor Tests und Prüfungen und Schwierigkeiten. Sie sind von Gott, um aus unserem Leben nicht Quantität, sondern Qualität herauszuholen. Qualität. Jedes Ding hat zwei Seiten, eine positive und eine negative. Und es liegt an dir. Und dann wirst du auch die schwierigen Zeiten als Segnungszeiten verstehen. Das ist doch gut. Und je schlechter dir geht, geht's nachher hinterher dir umso besser. Sagst du, das ist billiger Trost. Das sind nur Trostpflaster. Ich verkündige kein Trostpflaster. Lies die Geschichte von Lazarus und reichen Mann. Lies die Geschichten von den Leuten in der Bibel. Oder guck mal, was aus den Geschichten der Leute geworden ist. Leute, die Gott gespottet und gelästert haben, nachher klammern sich an jedem Stuhlbein und sagen, bitte hilf mir, rette mich, erlöse mich. Und sonst große Sprüche gemacht. Denk an zu manchen Gottesleugner und Gottesspötter. So, nur in Jesus findest du Gott und ein erfülltes Leben. Und Jesus war ganz anders. denk seine Kreuzigungsgeschichte. Gerade das ist nämlich unsere Geschichte, Kreuzigungsgeschichte. Das machen wir alle durch. Du wirst jeden Tag gekreuzigt, ob du glaubst oder nicht. Von deinen Verwandten, deinen Freunden, deinen Nachbarn, von dir selber. Zuerst muss man entladen werden, von dem ganzen Negativen gereinigt, geputzt werden. Und dann beginnt Gott unser Leben zu füllen mit guten Gaben. In 1. Timotheus 6, Vers 12, du aber ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen worden bist. Ergreife es. Du hast es noch nicht, Timotheus, obwohl er schon Predigt und Bischof ist. Ergreife. Weißt du, wir können anderen dienen, aber das ist nicht das, was Gott von uns will. Gott will, dass ich ergreife. Dass ich meine Jugend, mein Alter oder mein Dasein, mein Stand nicht verachte und sage, einfach mich schätze. Ergreife das ewige Leben, zu welchem du berufen bist. Nicht anderen predigen, selber sein. Er soll das geschenkte Gottesleben und die ganze Gottesfülle in seinem Leben einsetzen. Und er soll davon nicht nur reden, sondern ausleben. Weißt du, man kann sehr viel, sehr schön für andere reden und erzählen, was das Leben mit Gott ist. Es ist Herrlichkeit, mit ihm zu gehen. Aber du bist noch nicht mal um die Ecke. Und dann wirst du angerempelt, angefahren, angegangen. Das Leben will gelebt werden. Nicht nur gelehrt und nicht nur geglaubt werden. Gelebt. Und deshalb ergreife Timotheus das ewige Leben. Wir ergreifen das Leben, indem wir anfangen, das Leben auszuleben. In kleinen Dingen, in kleinen Abschnitten. Und wie macht man das? Ich will nur ein paar Gedanken zu dir zur Verfügung geben. Arbeite so, als wenn du das Geld gar nicht brauchtest. Einfach, du arbeitest, du brauchst das Geld nicht. Du dienst einfach freiwillig, aus Freuden, Begeisterung, weil du was tun willst. Tanze, als ob niemand dir zusehen würde. Verstehst du? Zu Hause. Nicht du vor anderen Leuten was vortanzen. Nein, zu Hause, in deinem Kabinett. Liebe, als ob du niemals verletzt wurdest. Verstehst du? Fang an zu lieben. Ich liebe den, ich liebe den, ich liebe den. Weißt du? Und genau deine Feinde, ich liebe sie alle. Mir ist alles egal. Ich liebe sie. Singe, als ob dir niemand zuhört. Weißt du, die Nachtigalls, die probieren nachts schon, wo alle anderen Vögel noch schnarchen, da probieren sie ihre Lieder und singen nachts. Verstehst du? Die meisten möchten singen, wenn sie alle singen, aber dann hörst du ein Gezwitscher. Nachtigall singen nachts. Lebe, als der Himmel schon bei dir und für dich schon auf Erden wäre. Fang an so zu leben. Paulus sagt, unser Wandel ist im Himmel. Ich erzähle nichts Verkehrtes, ich versuche dir nur nahe zu bringen. Fang an so zu leben, als wenn der Himmel schon auf Erden wäre. Als wenn du alles hättest. Und das ist das Geheimnis des Glaubens. Du hast gar nichts. Aber du hast die Fülle Gottes. Du weißt, oh, ich bete und ich werde beten und ich werde so lange beten, bis Gott es mir gibt. Und plötzlich irgendjemand verliert es. Und irgendjemand sagt, du könntest dir das nehmen. Ich werde nie vergessen, Just Miller-Bohn war hier und der musste da hinten, wo wir wohnen, auch da hinten, da in der Gegend, ein Buch, und lebte da hinten und seine Mutter hat ihn ausgeschickt, geh mal und sammle Kartoffeln in Kriegsjahren. Wir müssen was leben, wir müssen irgendwo leben. Und er war gar nicht draußen, lange draußen, da kommt so ein schwarzer Mensch, der so schwarz Kartoffeln gehamstert hat und sein Wagen ist zerbrochen. Und er sagt, nehmen Sie schnell weg, nehmen Sie, was Sie nehmen können. Und er kommt nach Hause voll mit, die Tasche voll mit Kartoffeln und, was er noch braucht. Dann sagt die Mutter, wie hast du das schnell gemacht? Weißt du, der Mann ist das Wägelchen kaputt gegangen und er hat gesagt, nimm schnell weg, bevor die Polizei uns erwischt. Und Gott kann Dinge tun. Weißt du, die Mutter ist zu Hause geblieben, ich werde für dich beten und du geh und hol Kartoffeln. Oder Gemüse oder bettel du was. Weißt du, Gott kann ganz anders machen. Auf einer überraschenden Art und Weise. Lebe so, als wenn du den Himmel im Herzen hast. Weißt du, wir sollen den Himmel nicht nur im Kopf haben, auch im Herzen. Im Herzen. Lebe. Liebe so. Einfach ohne Dank und ohne Anerkennung und ohne Resonanz. Was kommt mir dabei raus? Was springt mir dabei raus? Liebe will sich auslieben. Und nicht nur in Worten beschrieben werden oder in Gedanken, in Gedichten. Weißt du, da liest du so wunderbare Gedichte über Liebe. Was ist Liebe? Liebe will gelebt werden. Wissenschaftler haben festgestellt, weißt du, echte Musik heilt die Seele. Echte Musik heilt die Seele. von Herzensspielen, für sich spielen, du hast Depressionen, einfach von für sich da sein. Nur einfach für mich, ich spiele nicht für die anderen Leute. Und die beste Musik entsteht immer dann, wenn man für sich was tut. Die besten Predigten, die ich erlebe, die für mich die besten Predigten sind, die mich ansprechen, mich selber. Ich bin beteiligt, ein Teil dessen, das ist meine Botschaft. Das ist Therapie, Heilung durch die Anbetung Gottes. Wie betet man Gott richtig an? Nicht durch Quantität, lange Gebete, lange Worte. Jesus sagt, bete nicht wie die Heiden, plappert nicht lange Gebete, schöne Worte in Reim, Vierzeiler. Nein, wir sollten von Herzen beten. Aus dem Herzen Gott unser Herz ausschütten. In der Not rufe ich Herr zu dir. Unsere Anbetung muss Qualität haben, muss echt und ehrlich sein. Muss aus Liebe geschehen. Herr, ich bete dich an. Die Leute, die hauen mir einen Ohrfeige nach der anderen, die schlagen mir unter der Gürtellinie, die machen das und die machen jenes, die verstehen mich nicht, verkraften mich. Aber Herr, ich liebe dich trotzdem. Und trotzdem, der Glaube muss trotzdem sein. Man kann Gott nicht durch fromme Tricks befriedigen. Vergiss es. Gott sieht das Herz, er sieht, ob du aufrichtig meinst oder nicht. Und deshalb, das Gebet, der Gesang, die Anbetung muss aus dem Herzen kommen. Das hat es Qualität. Auch wenn es nur Stammeln ist oder, wie es in der Bibel einmal heißt, der Heilige Geist vertritt unser Seufzen. Unser Seufzen. Weißt du, was Seufzen ist? Das ist nicht nur mal Sprechen. Stöhnen. Verstehst? Voller Schmerz. Man seufzt nur, wenn man Schmerzen hat und alles drunter und drüber geht. Und das ist, was Gott in sich verwirklicht. Wir sollen aufhören zu klagen und zu jammern. Klageweiber bekommen nichts von Gott. Wahres Leben ist das Leben aus Gott und die ganzen Klageweiber zu vertreiben. Der Teufel sehnt sich nach seiner Anbetung. Anklagen, verklagen. Und nein. Preise Jesus. Bete ihn an. Und fang an, Gott zu rühmen in der Situation. Sage Dank alle Zeit für alles. Das ist es. Dank alle Zeit, das ist okay, für alles. Kannst du Gott für alles danken? Und je mehr du anfängst, für alles zu danken, für das man gar nicht danken kann und gar keine Lust dafür hat zu danken, da wirst du sehen, was dabei raus passiert. Nur der Mensch, der in Gott ist, in Jesus Christus und im Heiligen Geist ist, der versteht das Leben richtig zu leben, lebt anders. Engel, die singen heilig, heilig, heilig dem Herrn. Die sind nicht so emotionell, die sind voller Ehrfurcht. Heilig, heilig, heilig ist der Herr. Die haben verstanden, was wahre Anbetung ist. Das Leben. Also, und die sehen, Gott, der Vater, sorgt für uns, für die Engel, für die ganzen Kreatur, Gott sorgt für die Schöpfung, Gott sorgt für die Seinen, Gott sorgt für seine Kinder. Und deshalb, man betet nicht das Materielle an, Engel beten Gott an, heilig, heilig, heilig. Fang an, Gott anzubeten, heilig, 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 was das auch immer heißt. Die meisten Leute gehen aus Mangel an Erkenntnis zugrunde. Warum? Weil sie auf die Dinge schauen, was ist und nicht ist. Du, ich habe kein Geld, ich habe keine Kraft, ich habe keinen Mut, ich habe keine Freude, ich habe keine Geduld. Ihr habt keine Lust. Verstehst? Das ist immer, worauf wir schauen, was wir haben und nicht haben. Aber wir sollten anfangen zu schauen, das, was Gott uns bereits gegeben hat, das steckt in diesem Keimling drin, in diesem Korn drin. Und du hast so viel von Gott schon in dir bekommen, das musst du nur noch freisetzen. Das Leben will gelebt werden, und zwar richtig. Wenn man Gott richtig lebt, lebt überall gut und richtig. Der steht mit beiden Beinen in dieser Welt. Der läuft nicht Fantasien nach, der bildet sich auch nicht was ein und denkt, ach, wie scharf ich bin, wie gut ich bin, wie lieb ich bin. Nein, der setzt sich mit dem Leben auseinander, der vertraut sich in kritischen Situationen einfach Gott an und sagt, Herr, das ist mein Teil, ich habe meinen Teil getan, jetzt bist du dran, tu du deinen Teil. Wer Gott wirklich vertraut, der bleibt zuerst mal ruhig und lässt Gott arbeiten. Das ist Gottes Glaube und Gottvertrauen. Lass Gott arbeiten. Mach du, Herr, mach du das. Der belasse sich nicht mit den Ereignissen um ihn herum, ob es jetzt Gewitter ist, ob jetzt Unwetter ist. Weißt du, als wir mal in Ostdeutschland, nein, an der Nordsee im Urlaub waren, da hat es geregnet, den ganzen Urlaub über geregnet. Und dann haben uns dort die Leute in St. Peter-Ording gesagt, es gibt kein schlechtes Wetter, es gibt nur schlechte Kleidung. Es gibt nur schlechte Kleidung. Es gibt kein schlechtes Wetter. Und deshalb ist es auch für uns, es gibt kein schlechtes Leben. Es gibt nur schlechte Ausrüstung, schlechten Inhalt, schlechte Substanz. Du kannst aus allem was Gutes machen. So wie der Prediger dort in England, der hat immer, bevor er angefangen hat zu predigen, immer ein paar Worte über das Wetter gesagt. Und es hat mal Hunde und Katzen geregnet. Das ist wirklich starker Regen dort in England. Und es hat geschüttet, was das Zeug hielt. Und die Leute kamen extra im Gottesdienst zu hören, was wird unser Pastor heute über das Wetter sagen. Und dann sagt der Pastor, liebe Geschwister, lasst uns auf die Knie gehen und Gott danken, dass wir so viele sonnige Tage haben und nur ein paar verregnete Tage wie diese. Gott danken. Danke Gott, dass nicht das ganze Jahr über so geschüttet hat und nicht das ganze Leben so gewesen ist. Das sind immer Abschnitte in unserem Leben. Und danke Gott, und das weiß, das geht schnell vorbei. Also dein Leben ist durch Gott aufgebaut, durch Jesus Christus in dir. Wenn du Jesus berührst, bist du von ihm angesteckt. Du hast sein Virus, seine Gene, du hast seinen Geist. Und Jesus hat die Jünger angehaucht und sagt, nehmt hin den Heiligen Geist. Und wem ihr die Sünden vergibt, den werden sie vergeben, und wem sie behaltet, den werden sie behalten. So plötzlich hast du ein neues Bild, neue Image, neue Identität von Jesus. Du musst nicht auf die Leute hören, was sie dir sagen. Weißt du, das kann man nicht. Du kannst nicht göttlich dich fühlen. Ihr seid nicht Götter, ihr seid nicht göttlichen Geschlechts. Weißt du, die Leute erzählen, die möchten nur, dass du das nicht bist. Die beneiden dich. Ich denke nur an die lieben Antipfingstler. Weißt du, die Antipfingstler stehen im Dienst des Teufels. Sie verherrlichen den Teufel. Alle, die sagen, das mit dem Heiligen Geist da, das ist alles vom Teufel. Weißt du, sie sagen, Zeichen und Wunder sind vorbei. Es gibt keine Offenbarungen und keine Visionen mehr. Und genau das ist, was der Teufel möchte, dass es die gar nicht mehr gibt. Aber Gott sei Dank, bei uns gibt's noch. Gott ist noch auf dem Plan und Gott wirkt noch. Halleluja. Und es geschehen noch Zeichen und Wunder. Und der Teufel möchte verhindern, dass Jesus, der Heilige Geist und Gott abgeschafft werden. Der Teufel will, dass man sich nur so ein bisschen über die Bibel unterhält, ein bisschen über die Bibel plaudert, so eine schöne Stunde hat, eine gute Unterhaltung, dass man dann Gesetze macht, so und so und so soll man sich verhalten. Nein, das Wort Gottes muss Rema zu uns werden, muss Kraft zu uns leben, muss Leben zu uns werden, muss der Glaube geweckt werden. Ich glaube, egal was ihr denkt. Weißt du, das ist was der Teufel nicht will, dass du glaubst und überzeugt bist, ganz fest. Der Teufel möchte nur, dass du an den Buchstaben glaubst, aber nicht an die Substanz. Aber nur in der Gegenwart Gottes ist Leben. Wenn der Heilige Geist gegenwärtig ist. Paulus sagte einmal, als er nach Korinth ging, ich kam zu euch nicht mit Worten menschlicher Weisheit, sondern in der Kraft und des Heiligen Geistes. Ich kam zu euch nicht in Worten menschlicher Weisheit. Wir können viel erzählen, das ist nicht gefragt. Ohne den Wirkung des Heiligen Geistes ist der Glaube wirkungslos. Gott ist in uns. Das ist das Geheimnis des Lebens. Ohne die Wirkung des Heiligen Geistes ist das Gebet wirkungslos. Das Brede so, nicht einmal zu der Decke kommt es. Es bewegt nichts. Deshalb, ohne den Heiligen Geist ist unser Dienst kalt, unsere Liebe ist tot. Das ganze Leben umsonst ist so wichtig, Geschwister, erfüllt sein mit dem Heiligen Geist. Und deshalb, die Antipfingstler tun mir herzlich leid. Wollen einem den Heiligen Geist ausreden, das ist vom Teufel, das ist von unten, das ist dämonisch. Nein, das ist biblisch. In der Bibel steht, werdet voll Heiligen Geistes und nicht voll süßen Weins. Weißt du, du hast entweder den Heiligen Geist oder Schnaps. Eins von beiden. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, dann bist du so erfüllt. Und das, als Paulus nach Ephesus kam, Apostelgeschichte 19, dann sieht er die Geschwister, der schläft und der schläft und der schläft. Ja, sag mal, was ist denn da los? Die schlafen alle. Leute, und dann sagt er plötzlich, stellt im Raum, habt ihr den Heiligen Geist empfangen, dass ihr gläubig wurdet? Wenn du gläubig wirst, solltest du auch den Heiligen Geist empfangen. Und der Heilige Geist hält dich wach. Der Heilige Geist bringt dich zum Vater. Weißt du, und das Geheimnis war, als er fragte, habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Dann sagt er, du, ich möchte mal in deine Bücherei gucken. Was für Bücher hast du? Lauter esoterische Schriften, lauter Zauberbücher, lauter mediale Bücher, die also nichts mit Gott und dem Heiligen Geist zu tun hat. Wenn wir nicht den Heiligen Geist haben, klammern wir uns an alle möglichen Mist. Entschuldigung, aber so ist es. Ohne den Heiligen Geist haben wir nur einen toten Jesus. Die waren getauft, schon Jahre, Jahrzehnte. Die waren getauft, aber die Taufe rettet niemand, obwohl sie heilsnotwendig ist. Sie haben einen versteinerten Jesus gehabt. Wir glauben an Jesus. Und das Glaubensbekenntnis runtergeleiert und raufgeleiert und wie auch immer. Aber sie haben den Glauben nicht begriffen. Habt ihr den Heiligen Geist empfangen? Hat gemerkt, hier stimmt was nicht. Wer nicht an den Heiligen Geist glaubt, verstrickt sich in alles Mögliche. Es geht nur noch um Menschenweisheit. Aber wie Paulus sagt, ich kam nicht mit Worten menschlicher Weisheit, sondern mit göttlicher Weisheit. Und göttliche Weisheit ist, dass plötzlich in unserer Mitte die Bombe platzt. So ist es. Verstehst du? Und so ist es. Da werden die Zauberbücher verbrannt und da breitet sich das Wort Gottes aus, heißt es in Apostelgeschichte 19. Da, als sie sich davon gelöst haben, das wahre Leben muss freigesetzt werden. Und das ist, dass wir dann die ganzen Zaubereimittel aus dem Haus schaffen und uns nicht darin versündigen. Wir fragen uns, warum kann ich nicht schlafen? Warum ist bei mir das und warum ist bei mir jenes? Vielleicht sind irgendwo Zauberbücher bei dir. Ob es jetzt Musik ist oder sonst was. Da gibt es, die Beatles habe ich gehört, die haben also auch so eingebaut, so wie Coca-Cola, einfach solche, so ein Sound, das hörst du gar nicht mit deinem Ohr. Aber die Wissenschaftler wissen, wie man das macht, dass du nur Coca-Cola, 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 verstehst du? Und am Schluss greifst du automatisch unwillkürlich zu deiner Coca-Cola. Ich will keine Schleichwerbung machen, aber die machen solche Tricks. Oder dass Satan angebetet wird und dann merkst du gar nichts. Der Teufel will dich nur von der Verfügbarkeit Gottes entziehen. Du sollst nicht für Gott da sein. Du sollst dich mit irgendetwas verstricken. Deshalb diese Antipfingsten und Antikarismatiker, das sind nur bessere Schriftgelehrten. Die köpfen die Gläubigen, so wie die ISIS, da die armen Menschen dort unten in Irak. Verstehst du? Da wird der Kopf abgeschnitten. Aber nur in Gott hast du das Leben. Und nicht, wenn du an die Schriftgelehrten nicht hältst, was der sagt und der sagt und Professor sowieso sagt und Lehrer sowieso sagt. Lass uns aufhören nach Menschen. Du musst auch nicht auf mich hören. Hör, was Gott sagt. Und vielleicht hörst du durch mich ein bisschen Gott und dann ist es okay, dann freue ich mich. Und wenn nicht, dann lass es bleiben. Und ich möchte, dass du Gott erfährst, dass du Jesus erlebst. Was ist das? Wir müssen, wenn wir das ewige Leben erreichen möchten, voll vom Leben sein möchten, wir müssen kompromisslos auf Jesus schauen und dem Heiligen Geist bedingungslos vertrauen. Nicht, was der andere dir sagt. Weißt du, so viele sind schon verführt und verleitet worden. Durch die ganzen Weissagungen und Wahrsagungen und Weissagungen, sie sind so verführt worden. Du musst wissen, was Gott von dir will. Nicht, dass der Prophet kommt und sagt, so spricht der Herr. Ich kann dir viel erzählen, aber ist alles Quatsch. Der Herr muss zu dir reden. Und dann musst du aus dir selber raus. Aha. Der andere bestätigt es nur. Aber aus dir selber, du brauchst die Offenbarung. Aber nicht, hast du ein prophetisches Wort für mich? Das ist Bettlerei, religiöse Bettlerei. Du, aus dir selber, hast das Wort. Und hör auf zu betteln. Christen sind keine Bettler, auch keine frommen Bettler, keine religiösen Bettler. Du hast das Leben aus Gott. Und wenn Gott etwas in uns anfängt, dann kannst du auch sicher sein, er wird es auch vollenden. Wenn du für etwas eine Lust hast, ein Bedürfnis hast, ein Anliegen hast, weißt du, etwas, was dir so am Herzen liegt, das musst du nicht erzählen und überall hinaus posaunen, Gott hat zu mir geredet. Nein, fang an zu tun. Stück für Stück, in kleinen Schritten. Gott befreit uns dann. Zuerst mal von den ganzen Bindungen, damit wir glücklich sind. Er befreit uns von den falschen Lehren und Irrlehren. Er lässt uns da zerbrechen und da zerbrechen. Da werden wir enttäuscht, bis wir am Schluss nur noch den Heiland haben und sonst niemand mehr. Ich bin Gott so dankbar. Ich bin Gott so dankbar, dass ich so geführt worden bin, dass ich am Schluss, ich war so weit, ich habe gedacht, alle Leute sind verkehrt. Alle sind Ganoven. Alle sind Schwindler. Alle, die und so weiter, bis ich gemerkt habe, weißt du, der Einzige, der mich nicht belügt, ist Jesus Christus und der Heilige Geist. Das ist der Einzige, der die Wahrheit sagt. Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und ich bin so zu Jesus gekommen und von daher lebe ich und von daher gestalte ich mein Leben. Der Herr ist der Einzige, Wahre. Und sonst alles andere ist alles nur Einbildung. Wo der Geist des Herrn ist oder der Geist Gottes ist, da ist Freiheit. Da ist keine Verklemmung, da ist keine Blockade, da ist Freiheit. Da kann ich mich entspannen. Ja, das darfst du, nimm dich in Acht, das ist vom Teufel. Weißt du, die ganzen Warnungen. Ich werde nie vergessen, in der Zeltmission in Laufen, das ist bei Heilbronn, hat ein Ältester einer Baptistengemeinde den Heiligen Geist bekommen in unseren Gottesdiensten. Und das hat jemand dann gesehen, weil er auch im Gottesdienst in dieser Zeltmission war, dass er so im Heiligen Geist in Sprachen gebetet hat. Er wurde dann sofort, war ein Ältester, wurde dann sofort ein Komitee gebildet, der musste sich auseinandersetzen und sagt, hören Sie, das ist vom Teufel. Dann sagt er, vom Teufel oder von Gott, ich weiß, was ich erlebt habe. Verstehst du? Wenn du was erlebt hast, dann können die Leute sagen, von Gott oder vom Teufel, ich weiß, was ich erlebt habe. Und er blieb dabei, den haben sie sogar ausgeschlossen, der durfte nicht mehr zum Abendmahl, weil er den Teufel in sich hat, jetzt in Sprachen betet. Du siehst, so radikal sind Leute. Und die wollen nur, dass du so allgemein bist, so ruhig bist, über die Bibel redest, bisschen den Heiland redest. Der Teufel redet auch über die Bibel, der predigt aus der Bibel, der weiß, was in der Bibel drin steht. Bestens. Da brauchst keine Konkordanz, so wie du und ich. Der ist bestens gebildet. Der Heilige Geist ist es. Und ich habe eines noch festgestellt, Leute, die den Heiligen Geist ablehnen, die brauchen Seelsorger. Sehr viele Seelsorger. Die kommen mit einem Seelsorger nicht zurecht. Aber wenn du den Heiligen Geist hast, du hast den Tröster, den Beistand, den Berater. Weißt du, der Heilige Geist, die Salbung ist es, die euch alles lehren wird. Du musst nicht alles sofort wissen. Weißt du, wir sind so Schlaumeier, wir wollen alles sofort wissen. Das wahre göttliche Leben ist, du weißt nichts und der Herr führt dich Schritt für Schritt. Von Erfahrung zu Erfahrung, von Erkenntnis zu Erkenntnis. Aber wir möchten alles sofort wissen. Wie kann ich ein glückliches Leben führen, wie auch immer? Aber der Heilige Geist sagte, er befreit uns, damit wir glücklich sein können. Er erlöst uns von dem Übel. Wenn der Heilige Geist die Seele berührt, hast du ausgesorgt? Hast du den Beistand für alle Zeit und Ewigkeit? Und er wird bleiben bei euch ewiglich. Da wirst du nicht fragen, Bruder, was denkst du drüber? Du weißt es, was Gott denkt. Was Sache ist. Der Heilige Geist hilft uns, die Lasten tragen, mit dem Leben fertig zu werden. Vertritt uns im Gebet. Manchmal stehst du da und weißt nicht, was du sagen sollst. Da fängt er an zu seufzen. Mit einem unaussprechlichen Seufzen vertritt er uns am Thron Gottes. Weißt du, und dann kommen die Leute und sagen, das ist dämonisch. Vergiss es. Die Leute möchten dich nur vom Leben abschneiden. Und wenn dir die Wurzeln abgeschnitten werden, dann vertrocknest du nach kurzer Zeit. Deshalb, lass dir die Wurzeln nicht abschneiden. Und die Wurzeln ist das Unsichtbare am Baum. Die siehst du nicht. Du siehst die Zweige, du siehst den Stamm, aber die Wurzeln siehst du nicht. Und der Teufel möchte gerade die Wurzeln bei dir abschneiden, damit du nicht diese Kraftquellen erlebst. Und jeder erlebt Gott anders. Der eine in der Kammer, der andere auf dem Fahrrad, der andere unter im Wald, unter einer Eiche oder wo auch immer, oder Feigenbaum. Der Heilige Geist ist es, der dir Gott offenbart, der dir Gott zeigt und Gott groß macht. Er ist, der deine Verletzungen heilt. Er ist es, der dich verbindet. Er ist es, der dich verändert, der Heilige Geist. Er ist, der deine Schwachstellen offenbart und deine Empfindlichkeit und dich zu einer Persönlichkeit macht, zu Licht und Salz. Unter dem Druck werden wir plötzlich andere Persönlichkeiten. Glaub mir das, so arbeitet Gott. Weißt du, du bist hilflos, schwach, elend. Danke Gott für dein Elend. Verrückt. Aber fang an, Gott für dein Elend zu danken. Du bist nicht deinen Gefühlen ausgeliefert. Das wahre Leben kommt von Gott. Und ist total ganz anders. Und was du hier durchmachst, ist nur zur Politur, zur Veredelung deines Lebens. Und du bist plötzlich ganz anders. Weißt du, plötzlich, wenn Gott an dir arbeitet, nimmst du zu an Gnade und Weisheit. Du hast plötzlich über die Dinge Kontrolle. Du entwickelst dich positiv, trotz den Widerständen, trotz den Schwierigkeiten. Gott hilft uns, wenn wir anfangen, ihn zu sehen. Er arbeitet an mir. Er formt mich. Und deshalb, du kannst dich strampeln, so viel du willst, du kannst Gott nicht weglaufen. Das ist schlimm. Ich möchte Gott lieb. Manchmal weglaufen wie der Jona, wenn das möglich wäre, in die andere Richtung. Aber das geht nicht. Du kannst Gott nicht weglaufen. So, Gott sagt uns, schau hin, was da ist und was da passiert und so weiter. Und wenn du Gott siehst, beginnt es an dir zu arbeiten. Und Gott arbeitet nur, wenn du ihn hörst und siehst. Juden sagen, oder in der Bibel steht das auch unter dem Gesetz, du sollst deinem Nachbar, dem Esel deines Nachbars helfen, wenn er in eine Grube gefallen ist. Wenn du siehst, dass er in eine Grube gefallen ist, geh hin und hilf ihm. Wenn du ihn nicht siehst, musst du nicht helfen. Oder wenn du hörst, dass er in eine Grube gefallen ist, sollst du deinem Nachbar helfen, den Esel rauszukriegen. Nur wenn du siehst und hörst. Und deshalb, wenn Gott sieht und hört und du hörst und siehst, dann passiert die Verbindung. Dann ist es nötig. Dann kommt Gott, wenn Gott dich sieht, wie du bist, wenn er dein Herz sieht, Gott sieht nicht die Person an, sondern Gott sieht das Herz an. Wenn er dein Herz sieht, dann kommt er und hilft dir. Sieht dich Gott, hört dich Gott, bist du in der Reichweite Gottes? Was immer jemand hört oder sieht, das geschieht immer mit deiner göttlichen Absicht. Gott lässt Dinge in deinem Leben passieren. Du sagst dann, um Himmels Willen, warum muss denn gerade mir, ausgerechnet mir, das passieren? Ja, Gott hat eine Absicht. Er will sich in deinem Leben verherrlichen. Selbst wenn es noch so große Turbulenzen um dich herum sind und dir alles zu schaffen macht, gerade diese Turbulenzen, da wird deine Sicherung nicht durchbrennen. Gott ist stark genug, um dich zu halten, dich zu bewahren. Weißt du, der Teufel möchte, dass du verzweifelst und dich aufgibst. Aber der Heilige Geist sagt, oder Jesus sagt auch, ich habe für dich gebetet, dass dein Glaube nicht aufhört. Mein Glaube möchte öfter aufhören. Aber da ist der Herr Jesus und sagt, ich helfe dir, ich stehe dir zur Seite. Ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Mich betrifft nur das, was ich sehe und was ich höre. Und Gott betrifft es auch, was er sieht und hört. Sieht er mich? Bin ich in seiner Reichweite, in seinem Umkreis? Der Heilige Geist ist es, was uns geschickt macht. Für jeden guten Dienst, für den Glauben. Und deshalb ist es so wichtig, sei in der Lebensgemeinschaft mit Gott. Tagtäglich bleibe bei Gott. Egal, was die Leute sagen und die Leute denken und die Leute fühlen. Wir sind eine Pflanzung des Herrn, von Gott eigenhändig angelegt. Und der mit Gott lebt, reagiert anders, benimmt sich anders. Im Neuen Testament heißt es von Jesus immer wieder, der Meister, der Meister, der Meister. Er ist der Meister. Aber das ist noch ein Geheimnis bei diesem Meister. Er ist der Meister in jeder Lage und meistert jede Lage und so weiter. Aber der Meister möchte nicht, dass du immer Schüler bleibst, sondern dass du auch ein Meister wirst. Das ist der Sinn eines Meisters. Der Meister möchte, dass du auch Meister wirst und dann andere lehrst und die anderen zum Meister machst. Geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium, tauft die Jünger und so weiter, die Menschen, und macht sie zu Jünger, so wie ich euch zu Jünger gemacht habe, sagt der Herr. Jesus ist der rechte Meister und er zeugt keine Schüler, sondern er will Meister haben. Lasst uns von ihm lernen in seiner Gegenwart. Jesus versagt nie, er löst jedes Problem, egal was das Problem ist. Gott ist ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Das ist das Leben aus Gott. Und wenn du das einmal entdeckt hast, dann fängst du aus dir selbst, alles aus sich selbst zu machen. Gott in uns, Christus in uns, die Hoffnung auf Herrlichkeit. Preis Gott. Lass uns aufstehen und lass uns Gott preisen. Gott ist immer ein Helfer für die, die keinen Helfer haben. Jesaja Kapitel 43, da heißt es, da wird beschrieben, wenn du durchs Wasser gehst oder reißende Ströme um dich herum sind, ich bin bei dir, dass du nicht ertrinkst. Und wenn du ins Feuer gerätst, bleibst du unversehrt. Keine Flamme wird dich verbrennen. Das ist Verheißung Gottes. Und Gottes Wege sind manchmal schwere Wege, sind also unmögliche Wege. Das Böse möchte uns erdrücken, aber der Herr sagt, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Halleluja, preis Gott. Denk an diese drei Männer im Feuerofen. Gott war bei ihnen. Und deshalb auch heute näher, mein Gott, zu dir. Wir wollen dieses Lied singen und uns zu Herzen nehmen, vergegenwärtigen. Und dieses Gebet, näher, Herr, mein Gott, zu dir. Näher jetzt, nicht erst irgendwann, wenn das Schiff untergeht. Nein, jetzt näher, mein Gott, zu dir.